Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Ja, es ist schon wieder 4 Wochen her, seit der letzte Blue Moon war. Es ist letzter Freitag im Monat, also der letzte Film-Blue Moon selbstverständlich. Letzter Freitag im Monat bedeutet immer Film-Blue Moon mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist Selin Güngör und wie immer im Film-Blue Moon sprechen wir mit euch zusammen über die Filme der letzten Wochen, die ihr selbstverständlich gesehen habt. Ihr wart hoffentlich fleißig im Kino, habt euch eure Meinungen gebildet und wir reden über eure Meinung. Wir haben gerade schon ein bisschen angerissen, Dating Queen, dann gab's Southpaw, dann gab's ja natürlich Codename Uncle im Kino, Fantastic Four, gestern lief Straight Outta Compton an im Kino
und Hitman.
Und Hitman. Dann nochmal wieder ein deutscher Film, Boy 7 oder Boy 7?
Boy 7, aber ich glaube, den hat wirklich außer mir keiner gesehen.
Vielleicht ja doch. Die Nummer in diesem Film Blue Moon ist 0331 70 97 110. Wie immer gibt's auch was zu gewinnen für jeden, der anruft. Anna, weißt du, was in der Filmkiste ist diesmal?
Ich habe versucht, mich zu erinnern. Ich weiß, es sind noch Dinge von Ant-Man übrig. Ich habe Sachen zu Fantastic Four, die allesamt besser sind als der Film. Ich habe noch T-Shirts zu Codename Uncle. Es kommt was zu Transporter Refueled, der startet nächste Woche. Und ich habe DVDs, unter anderem A Most Violent Deer, das war dieser Film mit Oscar Isaac und Jessica Chastain, der in den 80ern in New York gespielt hat, und eine wunderbare Rom-Com mit Daniel Radcliffe, nämlich The F-Word.
0331 70 97 110 ist die Nummer, wenn ihr mit uns über Filme quatschen möchtet. Und das möchte auf jeden Fall der Willi aus Bernau. Tag!
Hallöchen!
Einen wunderschönen guten Abend!
So, na? Womit wollen wir denn anfangen?
Sucht euch eins aus.
Dann
mit dem Schlechten.
Fantastic Four.
Ich muss zugeben, dass ich die ursprünglichen Fantastic Four-Filme schon gesehen habe. Und ich finde den neuen einfach im Zusammenhang mit dem ursprünglichen nicht schön. Ich kann mich einfach nicht mit den neuen Darstellern anfreunden. Und womit ich mich am wenigsten anfreunden kann, ist, dass halt der Bruder von der Unsichtbaren auf einmal schwarz ist. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht zusammen.
Nee, ich kann mich mit dem, also bei mir sind es nicht die Schauspieler, mit denen ich nicht anfreunden kann, weil die sind für sich genommen alle großartig, also Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara und Jamie Bell. Aber dieser ganze Film funktioniert für mich überhaupt nicht. Der braucht 90 Minuten, um aus dem Tee zu kommen und hat dann einen Showdown, da ist jedes Schülertheater und jede Pappmaché-Kulisse aus dem Schülertheater besser. Also dieser Film ist eine einzige Katastrophe für mich.
Ja, du hast recht, es ist einfach so, weil also die Schauspieler für sich sind alle total klasse, aber sie funktionieren als Fantastic Four einfach nicht. Und ich finde, der Film generell weicht ja auch vom ersten Fantastic Four-Film der anderen ein bisschen ab. Und ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden, weil es ist prinzipiell eine ganz andere Geschichte, obwohl es im Endeffekt halt die gleichen Mutationen hervorruft. Aber es ist eine ganz andere Geschichte und ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Und ich finde den Film generell, wie du gesagt hast, nicht sehenswert. Also ich finde, man muss den nicht unbedingt sehen. Also für alle, die noch überlegen, den zu gucken, von mir ein klares Nein. Also der ist wirklich nicht gut.
Vor allen Dingen hat er ja auch irgendwie, obwohl es ja tatsächlich ein Marvel ist, hat er aber gar nichts mit Marvel zu tun. Weil, Anna?
Weil die Rechte für Fantastic Four nicht bei Disney, also bei Marvel liegen, sondern bei Fox, also dem Studio dahinter. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist es überhaupt Fox?
Ja, ja.
Doch, ist Fox, ne? Und die... also einfach, die es einfach nicht schaffen, diesen Marvel-Spirit in den Film zu kriegen. Also der ist ja auch absolut humorbefreit. Da passiert ja überhaupt nichts, außer wenn die am Ende irgendwie so einmal auf ihr neues Reich gucken und den Namen Fantastic Four sich überlegen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gelacht, aber das war auch eher aus Mitleid.
Ja, aber
oder so ein Befreiungslachen.
Und Josh Trank, der Regisseur, hat sich auch großartig auf Twitter schon von seinem Film distanziert. Ist jetzt auch erstmal, glaube ich, für die nächsten 50 Jahre als Hollywood so eine No-Go-Area. Als Regisseur wird also, glaube ich, erstmal keinen Job mehr kriegen. Ist ja auch schon bei Star Wars rausgeflogen. Also der sollte einen der kommenden Star Wars-Filme machen. Also bei Fantastic Four ist wirklich, glaube ich, ähnlich übrigens wie bei Hitman, der gestern angelaufen ist. Alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann bei so einem Film.
Also den neuen Hitman habe ich nicht gesehen, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir den unbedingt angucken
will. Nein, das
will
ich nicht. Nee. Guck.
Weil ich finde die alte Reihe halt echt gut und irgendwie finde ich den, glaube ich will den neuen nicht schauen.
Nee, du willst
also
den,
zumindest nicht im Kino.
Du willst ihn gar nicht gucken. Also der Film ist auch total überflüssig, ähnlich wie Fantastic Four.
Wer hat denn in der alten Reihe den Hitman gespielt? Ist doch eigentlich ein Computerspiel, richtig?
Es ist eigentlich ein Computerspiel.
Aber ich weiß nicht, wer den in der alten
Der Verfilmung von 2007 war es Timothy Oliphant. Und jetzt ist es halt Rupert Friend, den kennen wir ja aus Homeland.
Ja.
Und Zachary Quinto spielt mit.
Ja.
Und der spielt unter anderem in Berlin. Das ist das einzig Interessante, dass halt in der ersten halben Stunde, es gibt zum Beispiel eine große Schlägerei, so das erste Aufeinandertreffen von Zachary Quinto und Rupert Friend spielt am Alex in der U-Bahn. Das haben die irgendwie an 5 Nächten letztes Jahr im August gedreht. Das ist so das einzig Interessante, da geht dir das Herz auf, weil du denkst, ey, da war ich auch gerade. Also ich bin auf dem Weg aus dem Kino da auch in die U-Bahn gestiegen, was ganz lustig war. Aber sonst hat dieser Film echt nichts.
Ja, dann muss man vielleicht wahrscheinlich auch nicht sehen. Nee, aber ich finde halt bei den Fantastic Four, der Grund, weshalb man ja einen neuen Film gedreht hat, war ja eigentlich, weil ja jetzt der Schauspieler von der lebenden Fackel Captain America spielt. Und deshalb wollte man ja einen neuen Film drehen.
Ach, du meinst von den alten Fantastic Four, Chris Evans?
Genau.
Ja.
Genau,
ach so.
Und ich habe mal gehört, dass das der Grund ist, weshalb sie jetzt diesen neuen Film gedreht haben. Aber ich finde halt schade, dass man nicht nur Chris Evans ausgetauscht hat, sondern alle. Ich finde einfach, dass Jessica Alba in ihrer Rolle als die Unsichtbare wunderbar funktioniert.
Ja, aber die ist mittlerweile auch zu alt dann.
Aber ich finde, die funktioniert in dieser Rolle wunderbar.
Also ich fand die alten Filme oder diesen ersten Fantastic Four dann auch wird tatsächlich besser als jetzt den.
Ja, ist es auch. Und ich finde, alle anderen passen auch wunderbar rein. Und wenn man halt nur die lebende Fackel ausgetauscht hätte, wäre es vielleicht ganz okay gewesen. Aber so finde ich es halt echt. Also ich würde über den Film nicht gerne weiterreden wollen, weil ich ihn wirklich schlecht fand.
Na gut, dann kommen wir mal zum unsympathischsten Mann Hollywoods. Du hast auch Mission Impossible gesehen.
Den fand ich gut.
Ich ja
also,
auch.
Ja. Ich fand ihn tatsächlich, ich glaube Anna nicht so, ne?
Doch, Anna fand ihn super.
Ich fand ihn auch ziemlich gut.
Ja, also ich fand ihn eigentlich echt gut. Ich habe nur Angst, dass sie danach noch einen Film drehen wollen. Aber ich finde halt, so wäre halt das echt gut abgeschlossen.
Aber es wird ein Mission Impossible 6 geben.
Ja, ich weiß, dass es einen neuen Mission Impossible Teil gibt. Und deshalb würde ich es echt gut finden, wenn es nicht so wäre, weil einfach es besser passen würde, wenn das damit enden würde, weil ich es echt gut finden würde, wenn die damit enden würden.
Willi, ich merke schon, du bist nicht so mehr so ganz bei der Sache, ne?
Wer pfeift da im Hintergrund?
Doch, ich bin dabei, aber ich versuche gerade die Nebengeräusche auszublenden.
Diese doofen Freunde immer.
Ja, immer diese doofen Freunde, das stimmt. Die mich hier so ein bisschen stören. Nein, aber ich finde halt einfach, dass der Mission Impossible Teil eigentlich ein wunderbarer Abschluss wäre.
Ja.
Weil ich ihn richtig gut finde, den neuen Teil.
Ja.
Also ich finde ihn wirklich richtig gut und muss sagen, dass das alles echt gut klappt als Abschluss. Und wenn jetzt ein neuer Teil kommt, ich weiß nicht.
Willi, was war denn deine Lieblingsszene?
Meine Lieblingsszene? Es ist schon so lange her, aber ich glaube tatsächlich, es war die Szene, ich muss echt überlegen, was meine Lieblingsszene war. Was war denn eure? Lass mich mal
überlegen. Ich überlege auch gerade, ich schwanke.
Also meine Lieblingsszene war die Motorrad-Verfolgungsjagd.
Ey, an die kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr erinnern.
Die war schon ziemlich cool.
Meine Lieblingsszene war die ganz am Anfang in dem Flugzeug.
Ja, das war schon nicht cool. Das war schon ganz gut mit der Tür, ne? Irgendwie, wo er an der...
wo er die ganze Zeit am Flugzeug hängt. Mach die Tür auf, Benji. Mach die Tür auf.
Nein, die andere Tür.
Wobei die halt schon im Trailer durch.
Ja, die ist
das
war,
ja,
und ich war auch überrascht, dass die mit so einer krassen Szene direkt reingehen.
Ja, und Gott sei Dank, aber weil der Trailer,
ja,
die kam komplett im Trailer vor und ich habe so gedacht, oh nein, wenn das jetzt der Showdown ist, ey.
Nee, aber ich fand das total angenehm, dass der Film nicht komplett aufs Gas geht, sondern eigentlich so ein bisschen auf einem relativ hohen Action-Niveau vor sich hin plätschert. Und meine Lieblingsszene ist eigentlich die in der Oper.
Ja. Ich finde allerdings, muss ich sagen, auch die im Plattenladen gar nicht so schlecht.
Das stimmt, ja.
Die ist auch ganz witzig. Also auch wenn sie eigentlich recht hart ist, wo dann die unerfahrene Agentin umgebracht wird. Aber irgendwie ist sie auch ganz witzig.
Und diese in der Wasserturbine ist eigentlich auch nicht schlecht.
Ja.
Das haben wir echt ein Problem, ne?
Von der Frau oder was.
Ja.
Also es gibt, also das sagt ja eigentlich schon, dass der Film gut ist, wenn es so viele Szenen gibt, die eigentlich wirklich gut sind.
Also trotz Tom Cruise kann man sich diesen Film angucken.
Ich finde halt, Tom Cruise steht in diesem Film überhaupt nicht so richtig im Mittelpunkt. Also du hast immer wieder diese Spielereien mit Benji, du hast die Figur von Jeremy Renner und dann wenig wirklich, das ist für mich so ein bisschen die Entdeckung des Kinosommers, Rebecca Ferguson. Die Frau
die
spielt,
klasse,
die ist super. Die hat
super.
Letztes Jahr bei Hercules mitgespielt, dieser furchtbare Film mit Dwayne The Rock Johnson, wo das
ich
amüsant
ist. Ich fand gar nicht so schlecht, den Film, aber gut.
Ja, okay, aber ich fand die
ja,
echt...
Ja, wir sind nicht immer einer Meinung, ich weiß.
Wir kamen alle aus dem Kino raus und meinten, wer ist diese Frau? Und so ging wirklich alle irgendwie Handy in der Hand gehabt und Rebecca Ferguson, wer ist das? Und ich fand die Figur auch super.
Ja, also ich fand die auch klasse. Also und ich fand einfach... Also ich fand auch nicht, dass... Tom Cruise irgendwie die Hauptrolle hätte oder zumindest, dass er wahrscheinlich hat, er hatte ja eine Hauptrolle, aber ich fand nicht, dass er im Mittelpunkt stand. Und Tom Cruise, muss ich sagen, sehe ich seit einiger Zeit einfach nur noch als Schauspieler. Mir ist sein Hintergrund völlig egal derzeit. Ich gucke mir derzeit einfach nur Filme an, weil ich sie gut finde und wenn er da halt drin gut spielt, okay, da ist mir seine religiöse Ausrichtung recht egal, obwohl ich einige tatsächlich kenne, die mir gesagt haben, sie gucken sich Filme mit Tom Cruise nicht an, weil er halt Scientologe ist. Was ich ja auch echt interessant finde, warum man sich dann Filme von ihm nicht anguckt, allerdings Filme von Will Smith anguckt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Wobei Tom Cruise in der letzten Zeit bessere Filme gemacht hat als Will Smith.
Nee, aber ich habe von einigen gehört, die gucken Will Smith, weil sie von dem gar nicht wussten, dass er Scientologe ist. Aber Tom Cruise nicht, weil er halt Scientologe ist und sie damit Scientology unterstützen würden.
Ja, also ich muss auch gestehen, du bist mir da auch voraus, Willi. Also ich würde Tom Cruise auch boykottieren, wenn ich jetzt hier diesen Film Blumen nicht machen würde. Dann hätte ich mir den Film nicht angeguckt. Aber klar, ich meine, wo findet das dann ein Ende? Will Smith-Filme kann man nicht mehr gucken. Man kann so viele Serien nicht mehr gucken. Orange is the New Black darf man nicht mehr gucken. Die eine Hauptdarstellerin ist auch eine Scientologin. Also
echt? Taylor Dingsbums?
Nee, nicht Taylor Dingsbums, nicht Taylor Schilling, sondern die Rothaarige, die aus wilden 70er.
Okay.
Ich vergesse ihren Namen immer.
Ich gucke schnell nach.
Die eine Scientologin halt.
Nee, aber ich fand zum Beispiel auch letztes Jahr diesen The Edge of Tomorrow mit Tom Cruise, den fand ich auch super.
Ja, der war leider auch ganz
aber
gut.
Aber ich bin auch heimlich in Emily Blunt verliebt.
Achso. Das Problem ist halt einfach, ich finde, man darf bei solchen Sachen einfach nicht darauf achten, was die Schauspieler sind. Ich meine, die verdienen ihr Geld auch, ob man ins Kino geht oder nicht.
Da hast du wohl recht, Willi. Da hast
und,
du wohl recht.
Und wenn du halt einen Film gucken willst, weil dich die Story interessiert, dann guckt man einen Film, egal was die Schauspieler nur religiös für eine Ansichten haben oder wenn sie nur rechts sind, dann sind sie halt rechts. Also so im Prinzip, ne? Dann ist es halt so, ich gucke mir einen Film nicht an, weil ich die Schauspieler von ihrer Art her toll finde oder weil ich ihre Charakterzüge mag oder das, was sie gut finden. Einfach gucke ich die Filme, weil ich das gut, weil ich die Story mag. Und da ist es mir nun eigentlich völlig, entschuldige die Wortwahl, scheißegal, was die nun für Meinungen haben. Dann ist es halt so.
Naja gut, eine Meinung zu haben, Willi, ist ja die eine Sache, ne? Also ich meine, wenn der halt einfach sein Geld bei Scientology verpulvern will, dann soll er das machen, aber dieses blöde Missionieren, das geht mir persönlich halt schon ein bisschen auf den Keks, ne? Und
also
diese Videos ins Internet stellen.
Das habe ich von Tom Cruise jetzt noch gar nicht so direkt mitbekommen, da ich jetzt auch nicht so direkt darauf achte. Aber gut, wenn man halt darauf achtet, der Film von also After Earth war ja ein totaler Scientology, war ja eine totale Scientology-Werbung, ne?
Das auf jeden Fall.
Also
helft mal allen
Will
kurz,
Smith
die gerade nicht wissen. After Earth, na, das war der, wo er mit seinem Sohn auf diesem Planeten
wo
gestrandet
Smith
ist.
Mit seinem Sohn auf irgendeinem Planeten gestrandet ist.
Ja.
Und das ist halt ein Film, wo ich sage, das ist ein totaler Scientology-Werbefilm, ne? Und solche Filme würde ich mir dann zum Beispiel, habe ich mir auch nie angeguckt. Ich habe nur halt gehört, dass es ein totaler Werbefilm für Scientology sein soll.
Ich habe ihn gesehen und kann das nur bestätigen.
Naja, und ich habe mir so die, hier den Trailer angeguckt und dachte mir auch so, nee, den guckst du dir nicht an, den Film. Und ja, es ist halt schwierig. Man muss dann halt wirklich darauf achten, wo fängt man an und wo hört man auf mit solchen, wenn man halt darauf achtet, welche Filme man nicht mehr gucken will, weil die irgendwelche politischen oder religiösen Einstellungen haben.
Ja, klar.
Und deshalb muss ich einfach sagen, ich fand den gut. Allerdings habe ich wirklich richtig gehend Angst vor einem nächsten Film.
Vor dem nächsten Film, der kommt. Mission
genau.
Impossible 6. Willi, fassen wir zusammen. Also Fantastic Four fandst du ganz miserabel und würdest dir, guck dir einfach den alten fünfmal an, dann ist
genau,
glaube ich alles wieder gut.
Alten an, oder es sind mehrere, oder?
Es ist doch nur einer.
Nee, es sind zwei.
Es sind zwei? Ne, es gab Fantastic Four und dann gab es noch diesen Fantastic Four Rise of the Silver Surfer.
Stimmt.
Genau. Die habe ich auch beide gesehen.
Und die sind beide nicht, also sie sind beide um Längen besser als der neue.
Das stimmt.
Auch wenn der erste besser ist, aber sie sind beide auf jeden Fall besser als der neue.
Und aber ich kriege hier gerade einen halben Herzinfarkt, weil bei IMDb Fantastic Four 2 schon angekündigt ist. Jetzt muss ich mal kurz gucken.
Ach, die rudern bestimmt nochmal zurück.
Ja,
so
hier steht auch noch
nicht
mal Regisseur. Plot
den gucke ich dann allerdings ganz sicher nicht, weil ich die Darsteller einfach, ich finde, ich mag die Darsteller, aber ich finde, die passen nicht zu den Figuren, die sie darstellen sollen.
Okay, Willi. Dann vielen Dank für deinen Anruf. Dann grüß mal deine
kein
Freunde
Problem.
Und viel Spaß
mach
noch.
Ich.
Schönen Abend
so,
noch.
Bis zum
tschüss.
Mal. Ja, danke,
ciao.
Tschüss.
Ciao. Also, Fantastic Four und Mission Impossible haben wir jetzt durchgekaut mit Willi zusammen. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass eure Meinung jetzt nicht zählen. Ruft nämlich einfach an unter 0331 70 97 110. Vielleicht fandet ihr Fantastic Four ja total super. Legt euch ruhig mit der Filmfritzin an. Gar kein Ding. Ich unterstütze euch in allem. Mission Impossible fandet ihr ja vielleicht total dumm. Oder ihr seid jemand von denen, die sagen, nee, also Tom Cruise Filme und Will Smith Filme und Serien mit, wissen wir inzwischen, wie die Schauspielerin heißt?
Laura Prepon.
Laura Prepon.
Entschuldigung.
Genau. Da gucke ich mir sowas nicht mehr an. Ja, ich hatte sie im Interview. Ich weiß Bescheid. Ja. Konnte mir nur den Namen nicht merken. Peinlich.
Kenne ich das Problem. Wie heißt du nochmal?
Ist egal. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesem Film Blue Moon und die hat auch der Patrick gewählt aus Reinickendorf. Hallo.
Hi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Abend.
Fantastic Four gesehen?
Nee, aber ich kann, ich habe die gleichen Fazits darüber gehört, dass es auch nicht so gut sein soll. Es soll auch wieder kein Aftercredit, oder wieder, es gibt anscheinend kein Aftercredits, was das eigentlich schon zeigt, dass es kein echter Marvel-Film sein
Voll.
Kann. Oder?
Ja.
Ich überlege gerade, bin ich sitzen geblieben?
Es gab keine.
Ja, ich glaube, ich fand den Film so furchtbar, dass ich dachte, selbst wenn da was kommt, das ist mir egal.
Also du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht, dass du dich nicht mehr dran erinnerst und früh genug rausgegangen bist.
Hätte ich alles richtig gemacht, hätte ich diesen Film erst gar nicht gesehen. Aber
das ist wohl wahr.
Das ist der Job, Anna. Das ist der Job. Mission Impossible 5 gesehen?
Nicht, aber auch da habe ich nur Gutes eigentlich bis jetzt gehört.
Ich schwärme ja auch immer wieder gerne über Mission Impossible 5.
Ja. Was hast du denn gesehen, Patrick?
Ich habe gesehen, ich weiß gar nicht, ob ihr über den Film gesprochen habt. Ich vermute vielleicht nicht. Codename Uncle.
Also bisher haben wir jetzt in der letzten halben Stunde haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Aber letztes Mal.
Auch noch nicht, weil er ist ja erst vor 2 oder 3 Wochen rausgekommen, oder? Du bist also genau richtig, über Codename Uncle zu reden.
Ja, aber siehst du, das dachte ich schon. Ich habe schon mal das so durchgespielt in meinem Kopf, ob ich dann überhaupt kurz und knapp das wiedergeben könnte, um was es da geht. Ich habe festgestellt, nee, würde ich nicht schaffen. Deswegen überlasse ich das lieber dir, Anna.
Oh Gott, ich bin jetzt aber gar nicht vorbereitet. Naja, eigentlich sind es zwei Geheimagenten. Der eine arbeitet beim CIA. Napoleon, nicht Dynamite. Solo heißt
Solo,
er, glaube ich.
Ja.
Ja, genau,
und der andere arbeitet beim KGB. Der wird gespielt von Armie Hammer. Und das Ganze basiert auf einer TV-Serie aus den 60ern, die lief, als wir die alle noch nicht gucken konnten. Der Regisseur ist Guy Ritchie und diese Geheimagenten müssen zwangsläufig zusammenarbeiten, um zwei altgediente Nazis und eine Verschwörung aufzudecken, die noch so ein paar nukleare Sprengköpfe rumliegen haben. Und das Ganze sieht aus eigentlich wie ein abgefilmtes Hochglanz-Modeshooting für irgendeine Zeitschrift in den 60ern.
Amen, richtig.
Und jetzt du, Patrick.
Ja, also perfekt zusammengefasst, wirklich. Also das ist so sieht's aus. Leider fazittechnisch muss ich sagen, deswegen hatte ich gefragt, ob ihr darüber gesprochen habt, sonst hätte ich vielleicht den Fehler nicht gemacht. Ich habe mega Bock drauf gehabt, weil es ein Guy Ritchie Film ist, weil ich auch Henry Cavill mag und eigentlich auch den Armie Hammer heißt er, glaube ich, ne,
genau.
Der andere Schauspieler. Bin ich eigentlich ein großer Freund davon und ich mag auch die ganzen Sherlock Holmes Filme, was vielleicht daran liegt, dass Robert Downey Jr. mitspielt. Nichtsdestotrotz merkt man voll diesen Stil, den Guy Ritchie immer fährt. Leider wurde ich auf weiter Strecke doch dann eher enttäuscht von dem Film.
Warum?
Er hat lange gebraucht, bis er dann warm geworden ist. Dummerweise der komplette Trailer, den man sieht, der so, glaube ich, 2-3 Minuten geht, verrät ja auch dann dementsprechend die 2-3 Minuten vom Film anfangen. Daher sind schon viele lustige Sachen dann weg. Mir gefällt die Figur, die Henry Cavill spielt, nicht so gut, weil der extrem glatt ist, dieser Napoleon Solo, weil er ja ein ehemaliger Meister, Dieb, sonstiges dergleichen ist und dann quasi aus dem Knast rausgekommen ist, indem er halt die CIA unterstützt und dementsprechend halt glatt ist, kann von jedem das Portemonnaie klauen, kann den Tisch die Decke abziehen, ohne dass die Gläser umfliegen und das hat mir nicht so gefallen. Da fand ich eher noch die Figur von Armie Hammer mega lustig, den Russen, weil der halt zwischendurch, weil der mit der einen Tochter eine Liaison spielen soll, die ja die Tochter halt von diesem einen deutschen Nazi-Atomwissenschaftler ist. Und er macht's mega lustig. Also ich finde die russische Figur mega komisch, was die andere Figur leider nicht so packt. Und ich habe mit meinem besten Kumpel den geguckt, wir sind eigentlich welche, die der eine, wenn der eine lacht, schaukelt sich der andere damit hoch. Dadurch, dass der eine nicht gelacht hat, hat der andere sich nicht mit hochgeschaukelt und dadurch, es gab lustige Stellen, definitiv, aber es waren zu wenige.
Aber bei mir war es zum Beispiel genau andersrum, wenn du sagst, der Film brauchte ewig, um irgendwie Fahrt aufzunehmen. Ich hatte das Gefühl, der hat nach 20 Minuten alle Fahrt verloren.
Oder
ich
so.
Fand diese Anfangssequenz mit der Verfolgungsjagd durch Ost-Berlin, Trabi, im Trabi fand ich einfach großartig, mit
ja,
ganz viel Situationskomik. Und ich habe den Trailer vorher extra nicht geguckt. Ich habe erst hinterher festgestellt, dass die Szene runtergekürzt schon im Trailer ist. Und als sie dann auch noch irgendwie mit dem Auto in der Hauswand stecken bleiben und sie eigentlich da, ja, man dachte, sie wollen über die Mauer springen und dann doch irgendwie zu Fuß weiterfliehen, das fand ich großartig. Und als sie dann anfangen, gemeinsam zu ermitteln, da fand ich es dann irgendwie so ein bisschen, da wurde es für mich lame. Das Einzige, weil das ist so ein klassischer Ausstattungsfilm. Also dass sie irgendwie in einem Vorort von London, Ost-Berlin wieder aufgebaut haben in den Filmstudios. Und das Café Kranzler, was irgendwie digital wieder reingemacht wurde. Aber in dem Moment, in dem die in dieses Modegeschäft gehen und die Blonde, Alicia Vikander anfängt, sich irgendwie Klamotten rauszusuchen, weil sie ja seine Frau spielen soll. Da fand ich es auf einmal total lahm. Und auch dieses Autorennen in Italien, wo er dann irgendwie noch diesen Tischtuch-Trick macht und die Karte klaut und Hugh Grant dann irgendwie mit grauen Haaren zweimal durchs Bild läuft. Da fand ich irgendwie so, da ist der Film für mich stehen geblieben. Es ging dann irgendwie nochmal kurz los, als sie fliehen müssen in diesem Hafenbecken. Da gab es ja so ein paar Slapstick-Momente einfach.
Aber das war wieder lustig.
Das war also wieder das lustig,
ich,
aber dann...
Wo er da in dem Truck sitzt, das war echt lustig, aber dann, ja.
Und dann halt auch irgendwie dann gen Ende, ja, wir bereiten alles darauf aus, dass wenn der Film an der Kinokasse funktioniert, es natürlich einen zweiten Teil geben wird.
Ja.
Das fand ich auch schon wieder so ein bisschen, och, habt Erbarmen mit uns. Aber ich fand so die Chemie zwischen Armie Hammer und Henry Cavill, die hat schon gepasst.
Die war toll. Also das muss man wirklich sagen. Ich dachte immer, Henry Cavill, das wäre ein Riesentyp, aber...
Armie Hammer ist ein
größer.
Riesentyp.
Meine Fresse ist sehr groß.
Armie Hammer sitzt ja am Trabi in der Szene. Ich habe ihn dann zum Interview getroffen und dann habe ihn natürlich auch direkt gefragt, sag mal, du bist 2 Meter groß, passt du überhaupt in diesen Trabi rein? Und dann hat er auch gelacht und gemeint, nee, die mussten den extra umbauen. Die mussten die Sitzschiene verlängern für ihn, dass er seinen Sitz weiter nach hinten machen konnte, damit er überhaupt mit den Beinen hinter das Steuer kam.
Mhm. Also das glaube ich. Also der macht, also ich, wie gesagt, ich fand den echt toll. Der hat doch diesen Russen irgendwie sehr lustig gespielt, wo er dann so einen russischen Architekten spielen sollte. Und er meinte, ja, ein russischer Architekt, der kämpft, und ein russischer Agent, der tötet. Also um das dann halt seine Rolle wieder klarzustellen. Das fand ich echt, also ich fand ihn echt toll. Aber für mich ist halt Henry Cavill, das ist das Problem. Ich habe ihn halt kennengelernt, nicht bei den Tudors, hat er ja, glaube ich, in der Serie mitgespielt, ne? Kann das sein?
Ich glaube, ja.
Ja, ich habe ihn ja kennengelernt halt als Man of Steel und deswegen ist es für mich immer schwierig, wenn ich da halt einen Superman in einem Anzug sehe, der eigentlich einen Tick zu eng sitzt. Ich mir immer so denke, ah, ich weiß nicht.
Ja, weil ich hatte Armie Hammer, also Codename Uncle ist jetzt in Amerika auch angelaufen, letzte oder vorletzte Woche und glaube ich auch nicht ganz so gut. Und Armie Hammer hat immer das Problem, der ist total nett, aber seine Filme funktionieren nicht. Sein letzter großer Film war Lone Ranger mit Johnny Depp, da war er der Lone Ranger und der ist auch total nett und super sympathisch, aber also an der Kinokasse klappt es nicht so richtig.
Schade.
Aber da bin ich ja beruhigt, dass ihr das ähnlich seht wie ich. Also ich glaube, es war der erste Film seit langem, wo ich auf die Uhr geguckt habe zwischendrin.
Stimmt.
Und überlegt habe, irgendwie mein Handy jetzt rauszuholen und irgendwie Candy Crush zu spielen oder so.
Das macht man aber nicht im Kino.
Deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Aber ich habe überlegt. So, das wird schon was heißen. Und bei Dating Queen. So.
Darüber müssen wir gleich noch reden. Kann bitte irgendjemand anrufen, der Dating Queen gesehen hat, aber nur, wenn er auf meiner Seite steht?
0331 70 97 110. Anna, du hast auf jeden Fall schon einen Fan auf fritz.de. So viel kann ich dir schon mal sagen. Da steht nämlich, wer hat denn das geschrieben? Kimberly hat geschrieben, Dating Queen ist sehr zu empfehlen.
Da kann ich nichts weiter dazu sagen.
Nein, Kimberly, nein. Patrick, hast du noch einen anderen Film gesehen oder war's das dann?
Nee, das war's dann. Ich wollte nur noch mal sagen, letztens, das habe ich voll vergessen, ich wollte noch mal kurz noch mal für dich, Celia, noch mal eine Lanze brechen. Ich bin auch ein großer Interstellar-Fan. Ich habe den zweimal geguckt, einmal im Kino und einmal im IMAX. Im IMAX war er mega kacke, weil die es war zu laut, du hast gar nichts verstanden. Und das Problem ist, in der Blu-ray ist er dummerweise genauso doof wie im IMAX-Kino.
Ja.
Ja, aber der Soundtrack ist immer noch toll, den höre ich mir gerne an. Das hat dann immer noch die Stimmung, das Feeling.
Wir haben uns den Film extra gekauft auf Blu-ray, haben ihn aber noch nicht angeguckt, weil wir noch so viele andere da haben. Na, die wir noch
vielleicht habt ihr bessere Boxen als ich, aber ich habe dann zwischendurch gesessen und dachte, ah, Mist, wie im IMAX.
Ja, aber das ist auch generell das Problem des Films, dass der scheiße gemischt ist.
So, nein, ich habe Annas Mikrofon jetzt mal ausgemacht.
Unglaublich,
ja, Anna, es stimmt, dein Mikrofon ist aus.
Nee, also das hat doch Christopher Nolan, da hat er doch auch schon selber drüber gesprochen. Und so. Der Film ist einfach, also die Tonspur ist nicht perfekt.
Naja, aber der Film ist toll.
Kannst du dein Mikro kurz aus?
Lass uns doch auch gleich mal über den Marsianer sprechen, den nächsten Chris Nolan-Film.
Der ist von Ridley Scott, der ist nicht von.
Da stand doch Chris Nolan im Trailer. Also sage mal.
Also sage mal.
Gut, wir haben jetzt Nachrichten und Zeit, mal nachzugoogeln, wer jetzt hier gerade den Fehler gemacht hat. Patrick, vielen Dank für deinen Anruf und danke nochmal fürs Lanze brechen.
Ja, bitte, kein Ding. Immer gerne.
Ciao.
Ciao.
Da spielt zwar Jessica Chastain mit, mal wieder. Und Matt Damon, die auch beide in Interstellar dabei waren. Aber der Film ist tatsächlich von Ridley Scott.
Was ist denn der neue Chris Nolan-Film?
Warte.
Sollen wir erstmal Nachrichten machen?
Nee, ich kriege das relativ schnell hin.
Es ist schon 5:55.
Gar keiner.
Er Ach so.
Fritz.
Blue Moon. Und heute ist es Film Blue Moon am letzten Freitag im Monat, 28.08. haben wir es, denn nächste Woche Freitag ist schon wieder September, mein Gott, wie die Zeit vergeht und dann ist irgendwann Weihnachten und 2016. Soweit haben wir es aber noch nicht. Vorher kommt noch Star Wars, ganz genau. Und Tribute von Panem, der letzte Teil endlich.
Und James Bond.
Und James Bond.
Und ich überlege.
0331 70 97 110. Die stummen Menschen heißen Filmfritz und Anna Wollner.
Hallo.
Und Selin Güngör ist mein Name und wir haben jetzt relativ lange über Codename Anke gesprochen und über diese Verfolgungsszene gleich am Anfang durch Ost-Berlin. Und genau von dieser Szene hören wir jetzt Musik. Escape from East Berlin. Musik aus dem Film Codename Anke. Warum spielen wir Filmmusik? Weil das der Film Blue Moon ist und wir über Filme sprechen mit euch unter 0331 70 97 110. Die Filmfritzin ist da, Anna Wollner, die hat einen Plan.
Ach so?
Du weißt zumindest, dass der Marsianer von Ridley Scott ist und nicht
das
von
stimmt.
Christopher Nolan.
Habe ich auch nie was anderes behauptet.
Ich auch nicht.
Du hast dich wahrscheinlich wirklich von Jessica Chastain irritieren lassen und von Matt Damon.
Kann sein. Sie haben ja beide in Interstellar mitgespielt.
Eben.
Eben. So, welche Filme kommen denn noch, auf die wir uns freuen?
Der Marsianer?
Star Wars?
Du musst mir sowas vorher sagen. Ich kann noch, warte, ich muss schnell nach.
Tribute von Panem?
Das hatten wir ja alles schon.
Bond?
Ich darf jetzt leider noch nicht sagen, dass ich auf einen Film, auf den ich mich eigentlich gefreut habe, dass man sich auf den doch nicht freuen muss. Dabei musste ich wieder mit Blut so eine Sperrfrist unterschreiben. Aber es kommen jetzt, also halt im Herbst geht ja jetzt so die Festivalsaison los, also quasi nächsten Mittwoch mit Venedig. Den Filmfestspielen, danach sind die Filmfestspiele in Toronto und da laufen halt diese ganzen Filme, die sich Hoffnung auf einen Oscar machen. Und die kommen dann irgendwann auch alle dieses Jahr noch zu uns ins Kino. Einer, der nicht dazu gehört, ist zum Beispiel Maze Runner 2, der fällt mir gerade noch ein, aber ist ja auch eine Jugendbuchverfilmung, auf den du dich so ein bisschen, glaube ich, freust.
Ja,
der kommt.
Ich habe die Bücher alle gelesen.
Siehst du?
Der kommt nächsten Monat schon.
Der kommt nächsten Monat. Dann kommt Sicario von Denis Villeneuve, das ist der Regisseur, der auch Prisoner gemacht hat, mit Emily Blunt und Benicio del Toro. Der ist sehr, sehr sehenswert. Der Marsianer, dann kommt eine Pan-Verfilmung mit von Joe Wright.
Ach, eine Peter Pan.
Genau. Mhm. Dann kommt ein Film über Lance Armstrong, The Program, um jeden Preis. Da spielt Ben Foster Lance Armstrong, also quasi ein Radrennfilm.
Oh
Johnny Depp hat einen neuen Film, Black Mass.
Spielt er da wieder Captain Jack Sparrow?
Nein,
was anderes?
Ich spiele mal was anderes.
Ah, ja.
Crimson Peak, ein Film von Guillermo del Toro, kommt raus.
Oh ja, da habe ich schon einen Trailer gesehen vor ein paar Wochen. Gruselig.
Ja, ist glaube ich gruselig. Stimmt. Ich mache ja immer große Bögen um Trailer.
Hast du denn den neuen von M. Night Shyamala Ding Dong schon gesehen?
The Visitor.
The Visit.
Oder The Visit. Nee, ich habe den Trailer habe ich gesehen, aber auch nur, weil ich irgendwann mal, das ist schon eine ganze Weile her, das war total creepy. Da hatte ich ein Paket, das wurde beim Nachbarn abgegeben und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was es sein soll. Weil ich auch nichts bestellt habe und bin dann irgendwie zu den Nachbarn und ist eine ältere Dame und die übergab mir ein Päckchen und ich packte es aus und da waren Kekse drin. Und da war so ein ein gedruckter Zettel, aber in Handschrift irgendwie so von wegen Kekse nach dem Abendbrot gibt's nicht mehr und um 9 musst du ins Bett.
Gruselig.
Und da war auf der Kekspackung war einfach nur das Logo von The Visitor.
The Visit.
Entschuldigung, The Visit.
Der von Chris Nolan.
Genau. Visitor von Chris Nolan mit Jessica Chastain in der Hauptrolle. Und da habe ich dann irgendwie, die Kekse waren total lecker, aber ich hatte halt natürlich Angst, dass die irgendwie vergiftet sind oder sowas. Aber da habe ich dann, als ich jetzt letztens nochmal mit Freunden in Dating Queen war, habe ich den Trailer gesehen und gedacht, oh Gott, ich habe Angst.
Zwei Kinder übernachten irgendwie bei den Großeltern und die Großeltern sagen so, um 9:30 ist hier Zapfenstreich, Schicht im Schacht, ihr verlasst euer Zimmer nicht und müsst schön im Bett bleiben und das machen die Kinder natürlich nicht und dann gehen sie raus und dann sehen sie zum Beispiel, also das sieht man alles im Trailer, dann sehen sie, wie die Oma irgendwie an der Tür kratzt, ganz wild.
Was Omas halt so machen.
Es ist echt gruselig. Na gut, 0331 70 97 110. Wir können uns auch über Trailer unterhalten, die ihr so gesehen habt. Oder natürlich eigentlich über die Filme der letzten Wochen. 0331 70 97 110. Und jetzt haben wir Clara in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Hallo. Weil ich glaube, ich gar nicht mit dir reden will.
Clara, du hast nämlich Dating Queen gesehen.
Ja, gestern.
Und du fandst ihn wie?
Richtig scheiße.
Aber warum nur? Warum?
Naja, also wir sind da alle hin, so zu viert und dachten so, okay, werden wir uns den mal angucken. Und war auch ein Typ dabei und der meinte eh schon so, ja, das wird eh nix. Und der Film, der war einfach so, so schlecht gewesen. In der Mitte vom Film, so nach einer Stunde, dachte ich mir so, oh, ich muss mal auf Klo, ich bin aus dem Film gegangen. Dann kam ich dann wieder und es hat sich nichts verändert und er war so, so, so leer und ohne Sinn. Nach jedem Film hat man irgendwie eine Bereicherung für sein Leben, aber der hat irgendwie gar nichts erfüllt, nichts.
Anna, Clara, wir können jetzt einfach mal hier so imaginär High Five geben, ja?
Okay.
So ging's mir nämlich auch. Annas Theorie ist jetzt, dass wir den Film einfach nicht verstanden haben.
Ja, da würde ich sofort unterschreiben.
Dann erklär uns doch mal den Film, Anna. Dating Queen, auf
also,
geht's.
Ich bin ja schon mal der Überzeugung, dass dieser deutsche Titel komplett in die Irre leitet und absolut fehl am Platz ist, weil er vollkommen falsche Assoziationen weckt. Und ich nehme an, dass du auch einfach mit den falschen Vorstellungen in diesen Film gegangen bist. Und für mich ist es eine unglaublich intelligent gemachte, ja, es ist ja noch nicht mal eine romantische Liebeskomödie, weil er ist halt, er hat dann schon irgendwie diese komische Seite, aber er hat auch diese dramatische Seite, die so ein bisschen gern Ende einen auch wieder runterholt. Aber ich habe es eben schon in der Übergabe mit Claudi Kamit gesagt, Judd Apatow, der Typ, der beim ersten Mal gemacht hat, der Jungfrau 40 männlich sucht gemacht hat, der eigentlich bekannt ist für Humor unter der Gürtellinie, der dann irgendwann angefangen hat, lustige Frauen in Hollywood zu entdecken und zu fördern, unter anderem Lena Dunham, der hat Brautalarm mitproduziert mit Kristen Wiig und jetzt eben Amy Schumer ein großes Podium gegeben. Dieser Typ hat mir den Glauben an die Liebe zurückgegeben. Und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar.
Ja, aber warum denn, Anna?
Weil sie merkt, also beziehungsweise ja, also dieses, also man muss vielleicht erst nochmal irgendwie sagen, dass Amy, also diese Figur, die Dating Queen,
ja.
Ist halt eigentlich genau, ja, die ist eigentlich, da passt dann halt schon wieder dieser englische Titel Trainwreck besser, die ist eigentlich so ein riesengroßer Unfall, dem man immer irgendwie zuguckt in ihrem Leben. Und als sie sehr, sehr klein war, hat ihr Vater ihr schon eingetrichtert, dass dieses Konzept der Monogamie nicht stimmt. Und allein diese Eröffnungssequenz, in der zwei Kinder auf dem Auto sitzen und der Vater steht davor, steht vor ihnen und sagt, ja, ihr wisst doch, ihr habt hier eine Puppe und stellt euch mal vor, ihr dürft nur noch euer ganzes Leben lang mit dieser einen Puppe spielen. Aber dann gibt's irgendwie eine Puppe, die sieht aus wie eine Stewardess oder die beste Freundin dieser Puppe und vielleicht dann auch mal irgendwie zu dritt. Und deswegen lassen eure Mutter und ich uns scheiden. Allein dieser Einstieg, den finde ich großartig.
Ja, der eint ist so, das war die erste Szene. Und dann gab's noch die letzte Szene mit dem Cheerleaden.
Ja.
So, das fand ich auch lustig. Dazwischen war hohl.
Genau.
Dazwischen war unglaublich der Weg, die Emanzipation einer Frau.
Was? Mit
unglaublich lustigen Dialogen, mit unglaublich, also ganz viele so One-Liner, so Catchphrases, mit denen sie da so um sich wirft. Und auch Bill Hader, einfach großartig, wie er mit Le Bon immer interagiert. So sind so ganz viele kleine Feinheiten in diesem Film gewesen, die auch beim zweiten Mal, also ich habe ihn beide Male auf Englisch gesehen, beim zweiten Mal unglaublich lustig sind. Sogar beim zweiten Mal noch viel mehr kleine Nuancen entdeckt, als beim ersten Mal, über die ich wirklich lachen konnte.
Nee. Naja.
Nee, oder, Clara?
Nee, also der Film hat mich in keinster Weise so zum Nachdenken gebracht oder berührt oder wo ich mir so dachte, ja, das kommt dir bekannt vor. Es war einfach so, ja, okay, und nee, ich fand den einfach nicht toll.
Aber fanden den bei euch alle doof?
Ja. ja, doch. Also es war keiner begeistert und also ich habe mir vorher auch keinen Trailer oder so angeguckt. Und mein Bruder meinte auch schon so, ja, der ist nicht so toll, ich werde es dir gesagt haben. Und dann bin ich da rein und dachte mir so, ja, wird der. Und ich fand auch die Cheerleader-Szene am Schluss, die fand ich gut. Die war richtig schön. Aber so der Rest, ja, keine Ahnung. Ich fand das nur extrem traurig, als die Schwester von dieser Amy gemeint hatte, der Vater soll ein billigeres Pflegeheim. Der tat mir richtig leid in dem Film.
Mhm.
Und den Rest fand ich so, naja, ja, nicht so.
Ja, wieder so eine, also ich finde, das ist halt wieder so eine, naja, das spielt doch auch in New York, oder?
Ja.
Selbstverständlich.
Ja.
wieder so eine neurotische New Yorkerin, die da irgendwie rum.
Ja, aber es ist halt, der Film ist halt viel, viel weiter als Sex in the City.
Nee, finde ich nämlich gar nicht. Sex in the City hat viel mehr Witz als dieser Film.
Ja. Also, alleine diese Szene, sie hat ja, das ist ja dieser Obdachlose, der immer vor ihrem Haus rumlungert. Ja. Und als sie ihr dann, als sie dann irgendwann in ihrem Leben aufräumt und ihm diese Kiste gibt,
ja,
wo eine Bong drin ist, ja, irgendwie eine Minibar, und der Typ halt irgendwie sagt, geil, was zu rauchen, was zu trinken, oh, und ein neuer Platz zum drin wohnen, das ist großartig. Und das ist nämlich, glaube ich, ein Witz, der in der deutschen Version überhaupt nicht funktioniert.
Naja, doch, ich habe den schon verstanden, auch auf Deutsch, aber das war jetzt so, das war halt eher so ein, bei mir.
Nee, das war bei mir
das
so.
Das war nicht ein,
es ist, nee, so es ist keine Schenkelklopfer-Komödie, aber es ist so eine Komödie, die wirklich so hintenrum ums Eck kommt.
Ja, aber sie wird halt erwachsen, mein Gott.
Ja, da müssen wir alle mal durch.
Ja.
Früher oder später.
Und?
Ich habe es immer noch nicht geschafft.
Ach, Clara, was machen wir bloß mit der Filmfritzin?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Steckt mich in ein Cheerleading-Kostüm.
Ja, das würde ich lustig. Das würde ich lustig finden.
Das war für mich eine der schönsten Liebeserklärungen seit Casablanca.
Für mich war es einer der schlechtesten Filme seit 5 Jahren.
Ja. Bei dem Film war ich auch kurz davor, auf die Uhr zu gucken. Kurz davor war ich. Aber ich war alleine im Kino, das hat mir nicht getraut.
Er hat ein paar Längen, das gebe ich zu. Also er könnte 20 Minuten kürzer sein. Aber ich habe den wirklich, also ich habe ihn jetzt, das mache ich super selten, jetzt schon 2 Mal gesehen. Und ich würde ihn mir auch noch ein 3. Mal angucken.
Das kannst du schön alleine machen. Aber vielleicht gibt's ja unter euch, lieben Fritz-Hörern, auch noch jemand, der Dating Queen total super
rettet
fand.
Rettet mich hier, rettet
und
mich.
Denkt, Clara und Celine, was labern die für einen Müll? Der Film war super. Dann ruft jetzt an 0331 70 97 110. Clara, warst du denn sonst noch im Kino, außer diesem enttäuschenden Dating Queen Film?
Nee, wo ich das letzte Mal im Kino war, habe ich auch angerufen gehabt, also.
Was war das da nochmal?
Das war Abschlussfahrt.
Ach, du, diese Clara.
Das war ein ganz schlimmer Film.
Der war gut, der war richtig gut.
Na, ich sage jetzt nichts, weil sonst rufst du nie wieder an, aber.
Freust du dich denn schon auf Fuck You Goethe 2?
Ja.
Das heißt, wir haben in 4 Wochen wieder ein Date.
Ja. Hoffe ich.
Der nächste Film Blue Moon ist am 25.09. übrigens.
Ah, das schreibe ich mir mal direkt in meinen Kalender. Vielleicht kann ich es einrichten.
Das mache ich auch.
Also 25.09. und dann reden wir über Fuck You Goethe 2. Okay?
Ja.
Da muss ich jetzt noch ganz kurz eine Gewissensfrage stellen, okay, weil ich am Montag beide treffe. Bist du eher Team Max von der Gröben oder Team Elias Mbarek?
Beides.
Beides?
Ja, also erst war ich so voll der Mbarek-Fan und dann habe ich aber eben noch den Abschlussfahrt, den Film da gesehen, und dann Max von der Gröben finde ich auch ganz toll. Also
musst du dich entscheiden, Anna?
Nee, eigentlich muss man sich nicht entscheiden, aber ich stehe gerade selber so ein bisschen, das ist jetzt total doof, aber ich mag Elias Mbarek überhaupt nicht, das darf ich aber nicht so laut sagen.
Ja, dann ist doch die Entscheidung schon gefallen.
Aber, und Max von der Gröben ist für mich zu jung.
Aber netter anzusehen.
Ja, okay.
Also, genau, in 4 Wochen reden wir dann über Fuck You Goethe 2 und dann wird Anna von ihren Interviewerfahrungen mit den beiden berichten. Clara, wir freuen uns sehr, wenn du wieder anrufst.
Okay.
Tschüss. Ciao.
Tschüssi.
0331 70 97 110. Ihr könnt auch Entscheidungshilfe liefern. Wen Anna lieber interviewen sollte, geht natürlich auch unter der Telefonnummer der Fritz-Hotline. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen mal noch Andrea. Hallo, Andrea. Andrea?
Ja, hi.
Hallo.
Ja, ich bin Fall in Tacken durchs Raster. Also.
Weil du Tom Cruise gesehen hast im Kino, oder?
Weil ich zu eurer Hörerschaft, würde ich allgemein sagen, nicht mehr passe.
Hättest du nicht gesagt, hätte es keiner gemerkt.
Richtig,
ja,
Andrea.
Richtig.
Mission Impossible hast du gesehen?
Gesehen.
Und?
Gut.
Warum?
Weil die Ferguson einfach eine sensationelle Physis hat oder die Filmindustrie einfach sensationell geschnittene Posts macht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, sie hat Tom Cruise auf jeden Fall getoppt, würde ich sagen.
Ja,
eine unglaublich starke Frauenfigur in einem Film.
Ja.
In einem Actionfilm, der nicht Mad Max ist.
Naja, also gut, den letzten Mad Max habe ich nicht gesehen mit Charlize.
Mhm.
Die Ferguson kann sich nicht verstecken, muss sich nicht verstecken.
Also Andrea, wir können auf jeden Fall sagen, Mad Max unbedingt nachholen.
Okay.
Der ist super. Und mit der Ferguson sind wir uns alle einig. Also Mission Impossible, nie wieder ohne sie.
Oder? Also alleine wie sie Mr. Schlachthof erledigt hat, das war schon sehenswert.
Da in diesem Keller meinst du, relativ zu Anfang?
Na, wo sie ihn, nee, gar nicht, sondern wo sie ihn endgültig fertig gemacht hat, wo er sie herausgefordert hat und ja.
Mhm.
Was kannst du wirklich? Und sie konnte es.
Ah.
Das war schon ziemlich gut.
Klingelt es langsam. Ich habe den Film halt relativ am Anfang des Monats gesehen. Das ist schon wieder eine Weile her. Deswegen muss ich kurz überlegen.
Ich überlege auch gerade. Bei mir fällt da gerade diese eine Szene ein, wo ich auch irgendwie so dachte, Respekt. Aber in dem Fall leider vor Tom Cruise auch direkt am Anfang, als der hängt doch da irgendwie Kopf unter und zieht sich selber irgendwie so aus.
Ja, aber das war ja schon fast wieder ein bisschen lächerlich.
Aus dem Sit-Up
als der
hoch.
Sich da an der Stange da hochgezogen hat.
Ich kriege einen halben Liegestütz hin, wenn es hochkommt. Und da dachte ich auch so, alter Falter, mit Anfang, Mitte 50 will ich das auch noch können.
Ja.
Meinst du, das hat er selber gemacht?
Ja.
Echt?
Der hängt ja auch selber am Flugzeug außen dran.
Angeblich macht er ja alles selber,
ja.
Ne?
Und das glaube ich auch. Also ich habe Bilder gesehen von den Dreharbeiten in Wien, als er sich da von außen irgendwie die Oper runterhangelt etc.
Das ist eine ehrgeizige Sau.
Der lässt sich in den Vertrag reinschreiben, weil normalerweise dürfen die das ja immer alle nicht, weil wenn da was schief geht, ist halt irgendwie der ganze Film dann in Gefahr und da stecken ja ein paar Millionchen hinter, aber Tom Cruise ist einer, der macht das dann selber. Also bei der, und ich finde, das sieht man im Film auch an, dass er relativ wenig CGI hat, dass relativ viel Handmade ist und Tom Cruise am Flugzeug, das macht er selber, wenn er da so am Flügel baumelt.
Naja, aber er ist definitiv auch ein ganz, ganz doll Ehrgeiziger, was ich natürlich auch aber bewundernswert finde, abgesehen von der ganzen Scientology-Geschichte, er war es schon immer. Und wenn man ihn wirklich von Anfang an beobachtet hat, dann weiß man, dass er schon immer ein ganz physischer Mensch war und oder ist auch immer noch. Genauso wie Dustin Hoffmann. Tom Cruise ist gestartet mit einer ganz fürchterlichen, und ich bin Zahntechnikerin und ist ganz interessant, er hat fürchterliche Zähne gehabt und wo man ihn die ersten Male gesehen hat auf Zelluloid. Ja, ohne Scheiß.
Ja. Echt? Hatte der schlechte Zähne?
Richtig schlimm. Und wenn jemand mal richtig hinguckt oder wer sich für solche Sachen interessiert, braucht sich nur Francis Ford Coppolas Outsiders angucken.
Okay, das holen wir dann nach, alleine um Tom Cruise auszulachen.
Ich habe gerade ein Bild
Ford
gefunden.
Francis Ford Coppolas Outsiders, das ist einer der ersteren Filme von Tom Cruise und auch Legende. Da hat er schon das erste Mal auch ein bisschen längere Haare gehabt, auch sehr interessant anzusehen.
Dem fehlte sogar ein Stück Zahn.
Ja, richtig.
Und da stand alles schief.
Richtig. Und selbst bei Top Gun hat er noch nicht richtig gut zahntechnisch aufgestellt gewesen. Also selbst da hat er noch nicht richtig gut ausgesehen. Ja.
So. Ah ja, jetzt habe ich es auch.
Ja,
ich schicke dir mal kurz einen Link.
Naja,
aber
man
erschreckt
guckt den
nicht.
Stars auch auf die Zähne. Ne?
Also. Aber die haben ja, also die meisten haben ja immer so ein strahlendes Lächeln, aber das ist dann immer alles. Doch, man, bei denen ist auch nichts echt. Du desillusionierst mich jetzt.
Nicht nur die Busen werden gemacht, auch die Zähne.
Von Zac Efron zum Beispiel, Celine Dion. Den Link, den Anna mir gerade geschickt hat, ist super. Lindsay Lohan. Naja, gut, Noel Gallagher, okay.
Ja, wer hat schon perfekte Zähne?
Ja.
Man kann sich's heute einfach alles machen lassen und die Zähne sind noch das günstigste am Körpertuning, würde ich mal sagen.
Absolut. Wobei, naja, man sagt ja nicht umsonst, man hat einen Kleinwagen im Mund, ne, wenn man älter wird.
Ja,
kann auch teuer werden.
Könnte teuer werden, wenn man sich nicht rechtzeitig schon kümmert, ja.
So, wir schweifen ab, Andrea.
Ja.
Es geht ja um Filme. Vielen Dank für deine Meinung zu Mission Impossible und Tom Cruise, ihm seine Zähne.
Ja, aber er kann es immer noch.
Ja, klar kann er. Ja.
Und
ja,
muss
man ja zugeben.
Tribute von Panem, auf jeden Fall Daumen hoch.
Der letzte Teil, auf den bist du auch gespannt.
Mega. Und James Bond wird der Burner.
Ja, hoffentlich.
Never. Ey, ich raste aus. Ich habe da ja gut Trailer und mehr als gesehen.
Ja.
Ja, geil.
Also ich sollte mal anfangen, diese Trailer zu gucken, von denen immer alle reden.
Ja, dann bitte, bitte. Immer.
Wobei man auch sehr, sehr schnell sehr enttäuscht sein kann, wenn nämlich die Hälfte des Films schon im Trailer vorkommt, so wie
ja,
bei den Minions.
Habe ich auch schon erlebt.
Ja, das ist halt.
Wobei ich habe letztens irgendeinen Trailer gesehen und hatte hinterher so gar keinen Bock mehr auf den Film.
Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, welcher Film.
Hätte ich mir das mal gemerkt.
Mann, ey.
Ich denke mal drüber nach. Vielleicht
lass uns mal Christopher Nolan fragen.
Aber ganz ehrlich, Mockingjay 2
ja.
wird der Burner.
Ja, hoffentlich.
Das wird's.
Das letztes Jahr war das ja eher so, naja, weil sie ja das letzte Buch wieder aufgesplittet haben.
Ja,
quasi.
Aber das Finale wird jetzt nochmal so richtig brennen.
Hoffentlich setzen sie das alles so um, wie es in den Büchern war, weil sonst wäre lame.
Nee, wird's nicht.
Ich okay. muss mal ganz doof dazwischen grätschen mit was anderem, weil Celine, du kennst dich dabei sowas ja immer aus, Maze Runner.
Ja.
Das sind 3 Bücher, oder?
Ja.
Aber es sind auch nur hoffentlich 3 Filme,
ja,
oder?
Ja, keine Ahnung.
Achso, ja, also ja, dann sage ich das jetzt einfach mal.
Ich hoffe.
Aber es ist gut verpackt und das Mädchen, das zur Frau geworden ist. Ich schwöre euch, es wird der Burner und über Star Wars brauchen wir gar nicht reden.
Ja, naja, wir sind gespannt. Also,
ja, wir alle.
Ja,
ja
eben.
Um da jetzt wieder den Bogen zu Dating Queen zu schlagen, meinem Lieblingsfilm in dieser Woche.
Ja, okay.
Amy Schumer und Jennifer Lawrence arbeiten gerade zusammen an einem Drehbuch, in dem sie Schwestern spielen werden.
Gott.
Ach du meine.
Da freue ich mich drauf.
Andrea hat es auf den Punkt gebracht.
Ernst, ja?
Das habe ich aber heute auch gelesen.
Okay, na dann.
Andrea, vielen Dank.
Ja.
Mach's gut.
Spaßig auch für meine Seite.
Das ist schön.
Dann
das
ruf einfach
uns.
Wieder an das nächste Mal.
Genau.
Na, mal sehen.
Tschüss.
Ciao. 0331 70 97 110. Ihr seid in einer Sendung namens Film Blue Moon und hier geht's um die Filme. Wir quatschen mit euch über die Filme, die ihr in den letzten Wochen gesehen habt. Das kann aber hier diese Dame und der Herr viel besser.
Fritz. Der Film Blue Moon.
Wie ich sagte, der Film Blue Moon. Der nächste ist übrigens, falls ihr es vorhin nicht mitbekommen habt, am 25. September. Das ist exakt in
4 Wochen.
5 Wochen.
In nein.
1, 2, 3, 4 Wochen, sag ich doch.
Sag doch Christopher Nolan.
Christopher Nolan. Und damit ihr nochmal wisst, welche Filme eigentlich angelaufen sind im August, vielleicht denkt ihr so, ah ja natürlich, den habe ich doch gesehen, kommt hier nochmal eine kurze Collage, welche Filme im August gelaufen sind.
Ich bin auf dem Flugzeug, mach die Tür auf!
Wie hast du es ins Flugzeug geschafft?
Nicht im Flugzeug, ich bin auf dem Flugzeug, mach die Tür auf! Die andere Tür!
Wir haben eine Drohne mit Kamera dorthin geschickt. Die Drohne kam nicht zurück, aber die Bilder.
Es ist wunderschön.
Ja, ist es. Neue Energie, Ressourcen, eine ganz neue Welt.
Die dabei helfen kann, diese zu retten.
Nicht, dass sie das verdient hätte.
Was für ein schneller Wichser. Ganz egal, du bist schneller. Mach dir keine Sorgen. Mach, was ich dir gezeigt habe. Lass ihn leerlaufen und er verliert, okay?
Oh mein Gott,
Der ruft an.
Wieso denn? Ihr hattet doch gerade erst Sex.
Der Anruf ist ein Versehen,
ganz bestimmt. Er hat sich wahrscheinlich nur verwählt.
Hallo?
Oh, hey, hallo, hier ist Aaron.
Oh, hier ist Amy. Ganz bestimmt hast du dich verwählt.
Nein, ich habe dich mit Absicht angerufen.
Er wollte mich anrufen. Du musst sofort auflegen, er ist ganz klar ein Psycho, oder?
Hey, was gibt's denn?
Ich ruf an, weil ich die letzte Nacht super fand. Vielleicht könnten wir das ja bald mal wiederholen.
Ein DJ muss die Leute raus aus ihren Köpfen rein in ihre Körper kriegen. Um das zu schaffen, braucht man mindestens das Rhythmusgefühl eines Höhlenmenschen, ein oberflächliches Mathematikverständnis und einen groben Überblick über Biologie. Zum Beispiel, die Baseline steuert genau diese Körperregion hier. Die wichtigste Region.
Sie entwickelten menschliche Wesen mit dem Ziel, bestimmte Gene hervorzuheben und zu verbessern. Die resultierenden Subjekte waren stärker, schneller und intelligenter als normale Menschen. Sie nannten sie Agents. Crichton Technologies hat das Agent-Programm wieder aufgenommen. Sie erschaffen diese Agents wieder. Solche wie 47, vielleicht schlimmer.
Wisst ihr, was ich hier sehe? Eine Menge ungeschliffenes Talent. Style, Überheblichkeit. Die Leute haben Angst vor euch. Die denken, ihr seid gefährlich. Aber ihr habt etwas zu sagen. Und das muss die Welt hören.
Das war Mission Impossible Fantastic Four Southpaw, der Boxerfilm mit Jake Gyllenhaal. Dating Queen, We Are Your Friends.
Zac Efron und den Turntables.
Ja, wie ist denn der eigentlich? Ich habe ja ein bisschen Angst davor.
Ja, du hast wahrscheinlich Angst, weil du Rummelbums-Musik magst.
Ja.
Ich mag ja Zac Efron, war jetzt mein Vorteil in dem Film.
Okay.
Ist okay, also ich glaube, aber so richtig, wenn du richtig auf die Musik stehst, tut's schon weh.
Ja.
Es ist halt eigentlich, der nutzt die Musik auch nur, um so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen.
Nimmt man ihm das ab, dass er jetzt da der DJ ist?
Naiv wie ich bin, ich natürlich ja.
Ja.
Aber ich glaube, also wenn man sich mit dem auskennt, dann eher nicht. Wobei er im DJ-Bootcamp war. So. Normalerweise gehen Schauspieler immer ins Bootcamp, um irgendwie Muskeln aufzubauen oder sowas. Und Zac Efron wahrscheinlich Hornhaut an Fingern, um die Regler besser zu bedienen.
Bei wem hat er da gelernt? War da irgendjemand?
Teig vergessen. Wahrscheinlich irgendjemanden, den ich nicht kenne, aber du.
Okay.
Warte, ich versuch's rauszufinden.
Also We Are Your Friends ist ja auch erst seit gestern im Kino. Genauso wie Straight Outta Compton, den wir jetzt am Schluss noch gehört haben in dieser Collage. Der Film über die NWA-Crew. Und zwischendurch war auch noch dieser Hitman-Film mit dem Typen aus Homeland. Wo man sich wahrscheinlich lieber Homeland anguckt. Das ist schließlich auch in Berlin gedreht worden. Neue Staffel geht bald los.
Im Oktober, ne?
In Amerika.
Ja. Im Oktober.
0331 70 97 110 und wir sprechen jetzt mit Kirat, die auf jeden Fall Southpaw gesehen hat. Hallo.
Ja, hallo, ja.
Hallo.
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich muss sagen, ich habe ihn im Original gesehen und einige Szenen waren ein bisschen sehr schwer zu verstehen, wenn die so in Bad reingenuschelt haben.
In die drei Stoppeln, die du meinst.
Genau. Oder in den nicht vorhandenen Bad, wie auch immer. Ja, also Southpaw. Ich hatte da auch überhaupt nichts vorher drüber gehört. Ich wusste nur irgendein Boxerdrama und dann fing das an wie ein Krimi, wo dann auch eine Frau erschossen wird. Das war eigentlich der Anfang und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, es kommen irgendwelche polizeilichen Ermittlungen und sonst was und dieser ganze Mord wird aufgeklärt. Aber von Polizei war dann in dem ganzen Film überhaupt keine Spur mehr, noch sonst irgendwas. Sondern es entwickelte sich dann zu einem Drama, im Zuge dessen einem Meisterboxer dann das Sorgerecht fürs Kind entzogen wurde. Und er dann alles drum gegeben hat, um das Sorgerecht wiederzukriegen. Und ich fand, dass Jack Gyllenhaal ganz großartig gespielt hat und das Mädel genauso. Hätte mir aber eigentlich gewünscht, dass diese Krimi-Szene irgendwie noch aufgeklärt wird.
Fandest du?
Ja.
Also ich muss ja an zwei Stellen widersprechen. Ich fand Jake Gyllenhaal großartig.
Ja, ich auch.
Aber
ja. Ich
fand das Kind eine Zumutung.
Ja, ich fand
die sah aus wie die junge Jennifer Garner mit dieser Brille auch noch. Und die hat mich echt in den Wahnsinn getrieben.
Ja, nee. Ich fand die klasse.
Wen ich großartig fand, war Rachel McAdams, die ja sehr, sehr in diesem Milieu auch aufging. Also mit den Klamotten, die sie anhatte. Also dieses, Neureiche, die eigentlich beide sind groß geworden in einem Waisenhaus irgendwo in der Bronx und haben sich quasi hochgearbeitet. Sie ist so ein bisschen das intellektuelle Brain. Er lässt sich dafür verprügeln und gemeinsam wohnen sie jetzt in dieser total übergroßen, überteuerten, überausgestatteten Villa und sie auch noch so richtig geil mit so aufgeklebten Fingernägeln etc. Sie hat mir richtig gut gefallen und Jake Gyllenhaal auch. Also aber der gefällt mir eigentlich immer gut.
Ja, genau, aber an den Mädels fand ich jetzt nichts Schlimmes dran.
Ja, was fandst du denn so schlimm, Anna, an den Mädels?
Die war so aufgesetzt. Also die sah wirklich aus wie Jennifer Garner in Jung. Das hat mich irritiert. Und ich fand die so ein bisschen, ja, die hat immer so ein bisschen over the top gespielt. Es war immer ein bisschen zu viel. Also es gibt dann irgendwie so ganz dramatische Szenen, in dem sie kommt dann auch in Jugendfürsorge, in irgendein Heim und erlebt eigentlich wieder die gleiche Geschichte, die da ihr Vater schon erlebt hat, nämlich im Heim groß zu werden. Und die macht dann relativ schnell so einen emotionalen Wandel ich hasse dich, weil ich wegen dir ins Heim bin. Ich will dich nicht mehr sehen und hol mich hier raus. Und das ging mir irgendwie einfach immer zu schnell. Beziehungsweise das war halt so Overacting, ein bisschen.
Fand ich nicht. Also ich sag mal, wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum sieht, denke ich, ist das die normale Entwicklung eines Kindes in dieser Situation.
Nee, also mich hat nicht die Entwicklung gestört, sondern so, wie sie es gespielt hat eher. Ich fand halt echt, die hat mich, und dann auch nach der Film hat am Ende dann so eine vollkommen überflüssige Parallelmontage, weil er hat einen Revanchekampf gegen den Boxer, der ihn herausgefordert hat und in den Tod seiner Frau mit involviert war, der dann Karriere gemacht hat, als er wieder in der Gosse gelandet ist. Und diesen Revanchekampf soll sie dann mit angucken, also die Tochter, aber nicht mit in der Halle, sondern irgendwie in einem abgeschlossenen Büroraum, irgendwo in diesem, im Madison Square Garden ist es, glaube ich.
Genau.
Und dann ist es immer... Die Kampfszenen kommen immer so 2-3 Minuten Kampfszenen und dann ist eine halbe Minute, wie sie vorm Fernseher sitzt und mitfiebert und irgendwie zu ihrem Kindermädchen sagt, oh, Papa kriegt aber ganz schön eins auf die Nase. Und das nimmt total die Dynamik aus diesem Film raus. Weil das halt überhaupt nicht passt. Du wartest eigentlich die ganze Zeit, also der baut Spannung an der Stelle auf, wo die Spannung eigentlich woanders liegt. Weil du dann halt irgendwie, also am Anfang denkst du halt irgendwie, okay, sie geht jetzt auf, steht auf und rennt dann noch durch diese Gänge des Madison Square Gardens und setzt sich dann doch noch an den Ring. Und wenn er dann rüberguckt, sieht er auf dem Stuhl, wo normalerweise seine Frau immer saß, dass seine Tochter da sitzt. Das passiert aber überhaupt nicht. Es ist wirklich einfach immer nur Boxkampfkind, Boxkampfkind, Boxkampfkind. Und dann kommt der entscheidende Schlag und dann ist vorbei.
Ja. Also jetzt glaubst du mal ehrlich, die vom Jugendamt, sag ich mal, hätten die Tochter zum Boxkampf direkt gehen lassen?
Überhaupt nicht. Aber also das ist halt irgendwie, ist für mich so eine Szene, die überhaupt keinen Sinn macht, weil man die Tochter in dem Moment überhaupt nicht braucht, aus dramaturgischen Gründen.
Nee, die brauchst du in dem Moment nicht.
Die brauchst du, aber sie taucht halt trotzdem irgendwie alle 30 Sekunden wieder auf. Und das hat mich halt auch so ein bisschen gestört, weil das aus dem Boxkampf einfach so ein bisschen die Luft rausgelassen hat.
Ja. Ja.
Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir darauf jetzt kamen. Aber Hauptsache, wir haben drüber geredet.
Genau.
Na, Kirat fand das Kind super und du nicht.
So. Ach, stimmt.
Sind wir da hingekommen. Okay, Southpaw, aber durchaus empfehlenswert, würdest du sagen.
Genau, ja.
Okay, auch wenn man mit Boxen gar nichts am Hut hat?
Auch wenn man mit Boxen gar nichts am Hut hat.
Sehr gut.
Also ich habe mit Boxen auch nichts am Hut und fand ihn empfehlenswert.
Ich auch immer nur im Kino.
Ja.
Okay, genau. Was hast du dann noch gesehen?
So, was habe ich noch gesehen? Ich habe About a Girl gesehen, den Coco Nativo. Das waren die beiden Teenie-Selbstmordfilme. Der Sommer mit Mama habe ich noch gesehen und Taxi.
Bei Taxi aber diese also nicht Taxi Teheran, sondern den anderen, ne?
Taxi Teheran hat man letztes Mal.
Genau, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Also ich habe bei den Selbstmord-Teenagern habe ich nur About a Girl gesehen und fand ihn ganz schlimm. Bei Coco Nativo habe ich die DVD noch zu Hause liegen und da finde ich auch schon wieder den Titel so abschreckend, aber ich glaube, der Film ist besser als der Titel, oder?
Genau, also der Titel ist, der hat eigentlich mit dem Film nicht wirklich was zu tun. Also es geht einfach um einen Teenie-Jungen dieses Mal, der sich umbringen will und er scheitert genauso wie das Mädel in About a Girl. Er überlebt. Und er erfährt dann aber bei der Diagnose, dass er einen Tumor im Gehirn hat. Und hat daraufhin beschlossen, prima, ich lasse das überhaupt nicht operieren, dann komme ich auch so zu Tode. und muss mich nicht nochmal umbringen und erzählt aber keinem, dass er diesen Tumor hat.
Und das ist wie so eine Befreiung für ihn, ne?
Genau.
Dann geht sein Leben erst richtig los.
Aber er verliebt sich dann irgendwie noch, oder?
Genau, er verliebt sich dann noch und ja, jetzt kann ich wieder nicht zu viel spoilern. Mhm. Also jedenfalls am Ende des Filmes lebt er noch und hat aber anstatt, sag ich mal, schwarzer Klamotten, also er war eher so Typ graue Maus immer gewesen, hat er dann auf einmal bunte Klamotten und wieder Lust am Leben, wo ich diese Wandlung nicht nachvollziehen konnte, weil er eigentlich in einem Moment der Trauer war.
Mhm. Würdest du sagen, wir müssen den Film noch gucken, nachholen?
Also ich fand ihn jetzt nicht verkehrt. Ich hätte es aber, also ich fand es gerade ein bisschen unglücklich, zwei gescheiterte Teenie-Selbstmorde zur gleichen Zeit im Kino. Einmal Junge, einmal Mädel.
Ja, About a Girl kam, glaube ich, eine Woche vorher.
Genau. Ja, genau. Ich hätte es eigentlich mal gut gefunden, wenn ein Teenie-Selbstmord funktioniert hätte und was dann daraufhin passiert.
Nämlich haben beide Geschichten so ein bisschen erinnert. Es gab letztes Jahr schon mal so einen Film, der eigentlich genauso ähnlich war, Besser als nix. Hast du den gesehen?
Nee.
Mit Wotan Wilke-Möhring auch und Anna Fischer, wo auch ein Junge ist, der mit seinem Leben total unglücklich ist und auch ein Praktikum beim Bestatter macht. Und das passiert ja in About a Girl auch, ne?
Ja.
Und es ist irgendwie jetzt irgendwie drei Filme relativ kurz hintereinander mit dieser Thematik. Weil ich auch bei About a Girl, der hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ich fand About a Girl ging noch, weil der eigentlich so ganz witzige, spritzige Dialoge hatte und weil das Mädel ganz frech war und ihre Mutter auch. Das hatte noch eine gewisse Dynamik und Humor da drin.
Ja, dann,
ich fand ihn jetzt nicht so tot ernst und die Jugendamtsmitarbeiterin, die kam ja auch eher so ein bisschen am Rande vor.
Also als ich fertig war mit dem Film, dachte ich, hätte ich ihn nicht gesehen, hätte ich auch nichts verpasst. Und dann habe ich, glaube ich, Coconut Hero würde mir, glaube ich, besser gefallen. Deswegen gucke ich mir den, glaube ich, doch nochmal an.
Ja, mach mal.
Und dann hast du aber noch einen gesehen.
Ja, Der Sommer mit Mama, das ist dieser brasilianische Film.
Der hat auf der Berlinale, glaube ich, den Panorama-Publikumspreis gewonnen.
Ja, also ich fand, der Film ist an sich ein sehr schöner Film, aber es ist mal wieder ein Sonntagnachmittag-Film fürs Fernsehen. Also ich brauche für diesen Film keine große Kinoleinwand. Es geht eigentlich darum, um eine Frau, die als Haushälterin in einem reichen Haushalt arbeitet und da auch leben kann. Und die sich da ganz gut einfügt, die Seele des Hauses ist, wie die Mutter für den Sohn des Hauses ist. Und die sich aber ab und an noch ein paar Freiheiten rausnimmt und wenn es Gespräche belauschen ist und so. Und die spielt das eigentlich ganz großartig, die Schauspielerin. Und dann wendet sich alles, als deren Tochter da in Sao Paulo, wo die arbeitet, halt an die Uni gehen will zur Aufnahmeprüfung. Und ich stelle dieses ganze Herrschaftssystem in Frage.
Weil sie sich nicht unterordnen möchte.
Genau, die Tochter will sich eben nicht unterordnen.
Da ist aber dann noch wichtig, dass ja quasi die Haushälterin hat ja ihre Tochter damals, als sie in die Stadt gegangen ist, um zu arbeiten, bei einer Nachbarin oder bei einer Freundin und beim Vater gelassen.
Genau.
Also hat ihr eigenes Kind im Stich gelassen, um Geld zu verdienen, um das an die Familie zu schicken und ist aber eigentlich wie so eine zweite Mutter zum Sohn des Hauses.
Genau.
Und behandelt den wie ihren eigenen Sohn und nun auf einmal steht die Tochter da, die nicht versteht, warum sie nicht im Gästezimmer der Familie schlafen darf und sich mit der eigenen Mutter ein Bett teilen muss, weil die wohnen halt relativ herrschaftlich in einem schönen Haus, die haben auch einen eigenen Pool, aber da darf sie als Angestellte, als Tochter einer Angestellten natürlich auch nicht rein.
Genau.
Und es droht sich so ein bisschen die ganze Geschichte zu wiederholen eigentlich.
Genau, und die Tochter, die dann halt in den Pool geht und die Tochter, die sich an den Tisch der Herrschaften setzt und so weiter.
Und das Eis ist heimlich.
Das gute Eis, das gute teure Eis des Sohnes ist, ja. Genau, also das ist, ja, da treffen wir irgendwie so zwei Welten aufeinander, so dass das alte und das neue Weltbild sozusagen. Das alte Weltbild, was die Mutter noch hat und das neue, was die Tochter hat.
Aber würdest du sagen, dass es ein versöhnlicher Film ist?
Was meinst du mit persönlich?
Nee, weil ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass es am Ende jetzt kein so ein Feel-Good-Movie ist, aber dass es irgendwie am Ende hat der Film total Mut gemacht, fand ich.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, Feel-Good-Movie, nee, nicht unbedingt, ist vielleicht ein Film, der zum Nachdenken anregt.
Das würde ich auch unterschreiben.
Ja.
Ich kann leider gar nicht mitreden, weil ich nichts davon gesehen habe.
Das ist eigentlich so ein Film, in den man mit seiner eigenen Mutter reingehen kann.
Okay, Mama, hast du gehört, ja? Sommer mit Mama müssen wir uns angucken.
Genau.
Ich weiß, die hört immer zu.
Ja, sorry, Mama, ich habe ihn schon gesehen.
Okay, also genau. Sommer mit Mama angucken.
Genau.
Einen haben wir aber noch, ne?
Haben wir noch einen?
Genau, was hatten wir denn
Taxi.
Noch?
Taxi noch. Den hab ich nicht gesehen, da bin ich wieder raus.
Taxi, okay. Also
den
Taxi.
Muss Celine aber noch gucken, weil da spielt ein Schauspieler aus Game of Thrones mit.
Wer denn?
Peter Dinklage.
Ah.
Also, Taxi ist ein Film, mit dem man, glaube ich, viel anfangen kann, wenn man in den 80er Jahren in der Provinz in Westdeutschland aufgewachsen ist.
Okay, dann
also keiner
raus.
Von uns.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne die Buchvorlage nicht, deshalb fällt es mir jetzt schwer zu sagen, ist der Film gut oder ist der Film schlecht, weil es ist ja eine Buchverfilmung.
Aber er kann ja auch losgelöst vom Buch funktionieren.
Losgelöst vom Buch funktioniert der Film prima. Erzählt halt von einer Taxifahrerin eben in der westdeutschen Provinz, die ihre einzige Ausbildung, die sie je begonnen hatte, bei der Versicherung abgebrochen hat. Da hätte sie aber auch vom Typ her gar nicht reingepasst und dann einfach Taxifahrerin wird. Was natürlich der ganzen spießigen Familie missfällt. Und die Tochter zieht dann einfach, weil sie zu Hause dann so angenervt ist, einfach aus und verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Taxifahren und lernt dann auch die verrücktesten Typen kennen und ist eigentlich recht tough in dem Job, sag ich mal. Ja.
Und da spielt Peter Dinklage mit Tatsache.
Ja, wen oder was spielt er denn da eigentlich?
Das darfst du mich jetzt nicht fragen. Ich schaue mal.
Das ist der Kleinwüchsige, falls du jetzt gerade nicht weißt, wer das ist.
Der Kleinwüchsige, okay. Der Kleinwüchsige ist der, mit dem sie eine Affäre hat.
Mhm. Interessant, weil es ist ja eine deutsche Komödie. Also ein deutscher Film.
Ja, keine Ahnung. Also er hätte jetzt nicht, also dieser Typ, mit dem sie die Affäre hat, er hätte jetzt nicht zwangsweise kleinwüchsig sein müssen. Das hätte auch jeder andere sein können und das ist nicht die einzige Affäre, die sie hat in dem Film.
Okay.
Aber das ist da, wo sie noch am ehesten zu ihren Platz im Leben findet.
Okay.
Weil den hatte sie bis dahin einfach nicht.
Wir sind jetzt halt nur gerade so auf Peter Dinklage, weil der halt gerade tierisch durch die Decke geschossen ist mit der Serie Game of Thrones.
Okay, die habe ich nie gesehen.
Ja.
Ich auch nicht.
Der ist halt gerade, wobei der halt auch in Pixels mitgespielt hat, ne?
Also, das stimmt.
Ist jetzt irgendwie auch nicht so ein Qualitätsgarant,
nee,
aber
ich glaube, ich meine gelesen zu haben in einem Interview, dass er immer froh ist über Sachen, die er machen kann, wenn er nicht gerade für Game of Thrones vor der Kamera steht und sich da dann auch gerne mal kleine Projekte nimmt, weil das Set von Game of Thrones, also das ist ja so eine riesengroße Abfertigungshalle mehr oder weniger und sowas Kleines tut ihm dann auch mal gut. Und es gibt einen wunderbaren Film, ich hoffe, ich sage jetzt nichts, ich muss, genau, der ist auch schon 12 Jahre alt mit Peter Dinklage, The Station Agent. Ein wunderbarer, kleiner, amerikanischer Independent-Film von Tom McCarthy mit Patricia Clarkson noch, wo auch Peter Dinklage mitspielt, also wenn man ihn mal noch vor Game of Thrones sehen möchte, kann ich nur The Station Agent empfehlen. Gibt's bestimmt auf DVD, also auf DVD gibt es ihn auf jeden Fall und vielleicht gibt es ihn auch irgendwie in diesem Internet, von dem immer alle reden.
Okay, den kenne ich noch nicht, den Film, nein.
Also der hat mir damals unglaublich gut gefallen.
Ja.
Okay, Kirat, es ist gleich Zeit für die Nachrichten.
Okay.
Schon wieder.
Ja.
Komisch, es ist schon wieder 11:30.
Ui, ja.
Danke dir sehr für deinen Anruf und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino.
Ja,
tschüss.
Ja, werde ich haben.
Ciao.
Ciao.
0331 70 97 110, wenn ihr mit uns über Filme sprechen möchtet. Können natürlich auch Blockbuster sein. Seid jetzt nicht abgeschreckt oder sowas, weil Kira jetzt diese ganzen kleinen Filme gesehen hat, die, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt. Es können auch diese Riesendinger sein. Es können auch Filme sein, die total oll waren oder Filme, von denen ihr total begeistert wart, selbst wenn es die Filmfritze nicht war.
Selbst wenn es Dating Queen war, lass ich durchgehen.
0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon. Eine knappe halbe Stunde haben wir noch und es geht um die Filme, die ihr gesehen habt. Das ist nämlich Film Blue Moon mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die ganze Zeit fleißig irgendwie auf der Tastatur tippt.
Ja, ich kann, ich habe eine Nachricht geschrieben.
Mein Name ist Selun Güngör und ich frage mich gerade, warum hier eigentlich Promi Big Brother läuft im Hintergrund.
Das frage ich mich seit 90 Minuten. Ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Falls ich irgendwann in der letzten Zeit ein wenig unkonzentriert gewesen sein sollte, liegt es wahrscheinlich daran, dass mich dieses Flimmern im Hintergrund die ganze Zeit ablenkt. Aber schön, dass du sagst, was es ist. Jetzt weiß ich es nämlich auch endlich.
Ja. Übrigens, Spoiler, David Odonko ist raus.
Oh.
Was das jetzt bedeutet, ich habe keine Ahnung, ich gucke das nicht. 0331 70 97 110 ist die Nummer hier, den Filmblumen.
Hat der nicht gewonnen, weil da fällt Konfetti runter?
Es ist doch noch nicht vorbei. Der hat nicht gewonnen.
Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das ist, aber...
Ich glaube, meine Mama ist jetzt böse mit mir, weil sie das aufnimmt. Hallo Dominik.
Guten Abend.
Ist David Odonko jetzt raus?
Ich habe keine Ahnung.
Ein Freund von mir hat eben irgendwas auf Facebook gepostet. Ich versuche da mal gerade runter zu scrollen. Aber redet ruhig weiter.
Das Haus ist irgendwie jetzt, naja. Dominik, wir reden über Filme, ne?
Tatsächlich, ja.
Dachte ich mir so jetzt mal.
Machen wir was ganz Verrücktes heute Abend mal.
Ja, womit sollen wir anfangen?
Fantastic Four.
Eine reine Katastrophe. der Film ist, also... einfach stinkend langweilig. Sie brauchen einfach 45 Minuten lang, bis die Fantastic Four ihre Fähigkeiten kriegen. Dann denkt man, so jetzt könnte es interessant werden, wie gehen die Charaktere damit um, wie entwickeln sie sich. Und da, wo es interessant werden könnte, gibt es einen Schnitt. Ein Jahr später wird eingeblendet und sie haben ihre Fähigkeiten perfekt entwickelt und dann passiert weitergehende Leere in diesem Film. Es gibt ja, es ist gerade in der Produktion oder gerade fertig geworden, es gibt eine Doku über den ersten Fantastic Four-Film, also nicht den 2005er mit Jessica Alba etc., sondern den damals für $1 Million in den 90ern gedrehten von Roger Corman.
Der aber nie ins Kino kam, oder?
Genau, den es nur so in geleakten Fassungen auf YouTube gibt, der aber tatsächlich ganz lustig aussieht. Vor allem das Kostüm von The Thing sieht echt ganz gut aus, weil es echt einfach nach den Comics aussieht. Über den gibt es eine Doku und ich möchte auch eine Doku über die Entstehung von diesem Fantastic Four, weil da hat sich ja schon mittlerweile so viel an Gerüchten und Trash-Talk angesammelt. Alleine Josh Trank, der ja auf Twitter gepostet hat, so vor einem Jahr hatte ich eine fantastische Version von diesem Film. Und anscheinend sind mir auch diverse Action-Szenen zusammengestrichen worden. Es gibt zum Beispiel im Trailer gibt es diese Szene, wo The Thing sich aus einem Flugzeug fallen lässt. Das ist einfach im Film nicht zu finden, weil ihm gerüchteweise während des Drehs plötzlich aus Budgetgründen 3 Action-Szenen zusammengekürzt worden sind. Und es gab sogar Gerüchte, dass er und wie heißt nochmal der Typ, der Reed Richards spielt, der auch in Whiplash war? Ich habe gerade seinen Namen vergessen.
J.K. Simmons.
Am Set zu irgendeinem Punkt war es wohl so weit, dass sie kurz davor waren, sich zu prügeln. Also da muss eine Bombenstimmung am Set geherrscht haben. Aber man merkt so im Film, man merkt diverse Punkte, wo es hätte interessant werden können. Josh Trank hat ja vorher Chronicle gemacht und man merkt da schon so ein bisschen seine Handschrift. So die Thematik ist ja nicht unähnlich. Junge Menschen entwickeln Superkräfte und einer von denen dreht durch und muss von den anderen aufgehalten werden. Leider ist das hier halt einfach alles völlig unterentwickelt. Also ich habe das nicht fassen können, dass sie wirklich so dann das Aufeinandertreffen mit Dr. Doom, dass das... wie viel Zeit ist das? Eine Viertelstunde vielleicht. Und vorher ist einfach ewig lang Wasser treten.
Was mich bei diesem Film auch so unglaublich aufgeregt hat, ist, dass er unglaublich billig aussah. Ich hatte teilweise das Gefühl, die haben den in den 90ern gedreht. So schlecht waren die Effekte.
Man merkt vor allem die Reshoots, weil...
Mit ganz schlechtem Greenscreen.
Ja, weil Sue Storms trägt auch in allen Reshoots trägt sie einfach eine schlechte Perücke. Weil man erkennt alle nachgedrehten Szenen alleine daran.
Ich finde ja, wir müssen uns gar nicht länger mit den Fantastischen Vieren aufhalten.
Ich muss ja vor allen Dingen mich korrigieren. David Odonko hat Promi Big Brother gewonnen.
Na, sag ja, ich
herzlichen
doch.
Glückwunsch.
Deswegen fiel noch auch Konfetti von der Decke. Aber jetzt
100.000 Euro hat er gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch.
So viel wahrscheinlich, wie Fantastic Four gekostet hat.
Gekostet hat er mehr. Eingespielt hat er 100.000.
Der zweite war ja, ihr habt vorhin über den zweiten geredet, der noch in der IMDb steht, der war ja, glaube ich, schon vorm Kinostart angekündigt. Es gab ja schon erste Gerüchte, dass der geopfert wird zugunsten eines zweiten Deadpool-Films, falls Deadpool gescheit werden sollte und besser beim Publikum laufen sollte, was eigentlich...
Ist ja auch noch ein großes Falls.
Ja, aber es ist unmöglich, dass der noch mehr tankt als Fantastic Four. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Man unkt doch hier nicht rum, Dominik.
Mehr Langeweile in 90 Minuten zu kriegen als in Fantastic Four, das wird eine Herausforderung.
Hitman hat's geschafft.
Ja, gut. Aber da ist halt auch das Hitman, das ist ein gutes Spiel, aber Hitman ist kein interessanter Charakter. Es ist einfach schwierig, daraus einen Film zu machen.
Ja.
Ich kann da noch nicht allzu viel sagen, weil ich ihn noch nicht...
Nee, du musst ihn auch nicht gucken. Also,
weil ich ihn nicht gesehen haben werde.
Dominik, du musst ihn auch nicht gucken.
Ich hab's nicht vor.
Gut. Ich habe auch keine Freikarten dafür.
Ausgezeichnet.
Ich verlose heute mal keine Freikarten zu Hitman. Ausnahmsweise.
Okay. Was ist mit Horns? Das habe ich vorhin tatsächlich auch Anna Wollner noch gefragt. Was ist denn jetzt mit Horns?
Horns, Ewigkeiten verspätet hier in Deutschland gestartet. Ich glaube schon vor anderthalb.
2013 lief er in Toronto beim Filmfestival.
Ja, deswegen habe ich ihn auch schon vor einiger Zeit auf dem US-Netflix gesehen. Daniel Radcliffe weiterhin auf seiner Mission, sich von Harry Potter freizuspielen, was auch, wie ich finde, ganz gut gelingt. Der Film ist nicht ganz rund, er versucht sich an so einem zynischen, überdrehten Humor. Die Szenen haben bei mir überhaupt nicht funktioniert, aber er ist teilweise wirklich ganz interessant gefilmt und hat so im zweiten Drittel einige echt gute Szenen, aber er ist nicht wirklich rund, aber er macht Spaß anzugucken.
Also kurz nochmal zur Story. Ihm wachsen Hörner.
Genau, ihm wird vorgeworfen, seine Freundin ermordet zu haben. Also das ganze Dorf ist irgendwie gegen ihn und plötzlich wachsen ihm Hörner und allen, denen er begegnet, die sind plötzlich unfassbar ehrlich zu ihm und lassen so ihre dunkelsten Gedanken, ihr dunkelstes Inneres raus. Mhm. Und es ist fast so ein bisschen Film-Noir-mäßig, weil er dann, das ist natürlich eine unfassbar praktische Fähigkeit, dass alle Menschen plötzlich total ehrlich werden, wenn man auf so einer Mission ist, etwas rauszufinden. Und es ist halt wirklich so ein bisschen... Ja, so der Teufel als Film-Noir-Detektiv auf einer Mission, etwas rauszufinden.
Okay. Klingt ja jetzt erstmal nicht unspannend.
Ja, also der ist tatsächlich ganz unterhaltsam. Wie gesagt, der Humor hat bei mir überhaupt nicht hingehauen, weil er einfach, der ist sehr, sehr überdreht und er ist super interessant gefilmt, alleine das lohnt sich.
Okay.
Ich fand, er hatte ja so ein paar unfreiwillig komische Situationen, die aber leider alle Daniel Radcliffe-Filme haben, die nach Harry Potter kommen, wenn er jetzt in Horns auf einmal mit Schlangen redet.
Ach, stimmt, die Ebene ist mir gar nicht aufgefallen.
In Kill Your Darlings, seinem letzten Film, der über die Beatnik-Generation war, da fängt der Film an mit einer Szene, da steht Daniel Radcliffe in der Küche und fegt. Ja. Und ich dachte auch... Denk doch mal nach.
Es war ein Film, in dem Daniel Radcliffe an eine Schule kommt und erstmal in einer Außenseiterrolle ist. Also die Parallelen, die wird er irgendwie nicht los. Die wird man sich auch immer irgendwie zurechtbiegen können. Also der ist ja, glaube ich, auf ewig verflucht.
Aber ich finde, er hat sich als Schauspieler echt gemacht.
Ja, also ich habe ja in den Harry Potter Filmen echt immer über ihn geschimpft, aber also hier in Horns war er voll in Ordnung. Es ist keine irre Performance, aber doch weit besser als das meiste, was er in den Harry Potter Filmen abgeliefert hat.
Und ich finde aber The Effort, der auch mit relativ großer Verspätung zu uns ins Kino kam, der jetzt auf DVD raus ist, das war auch so ein bisschen nicht ganz so gut wie 500 Days of Summer, aber so vom Ansatz auch eine wunderbar schöne romantische Liebeskomödie für, naja, Komödie noch nicht mal, aber für junge Menschen wie uns.
Und er hat eine, wie ich fand, sehr, sehr schönen Cameo-Auftritt in Trainwreck.
Ein großartiger Cameo-Auftritt. Ja, lass uns über Trainwreck reden. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, du bist auf meiner Seite.
Ach so, Trainwreck war dieses Dating-Queen-Ding.
Ja. Ja, ich weigere mich, ihn bei seinem bekloppten Deutschland-Titel zu nennen.
Ja, ist ja gut.
Das ist wirklich in der langen Ahnengalerie der schlechten Entscheidungen deutscher Filmverleihe ist das
ganz weit vorne.
Echt ein Anwärter auf die Top Ten, weil das zieht, glaube ich, ein Publikum ins Kino, was von diesem Film enttäuscht sein wird, weil der Humor ein anderer ist als der Humor von Menschen, die sich denken, auf diesem Poster steht Dating Queen, da sollte ich reingehen. Weil Amy Schumer bin ich schon länger Fan von, die hat eine fantastische Serie in den USA, Inside Amy Schumer, das ist so eine Mischung aus Stand-Up-Comedy, Straßenumfragen und eben gespielten Szenen und vor allem diese gespielten Szenen sind sehr ähnlich dem Humor, den wir auch hier in dem Film haben. Also zum Beispiel, es gibt eine Sequenz, da organisiert LeBron James für den Bill Hader-Charakter, organisiert er eine Intervention. Da ist ein Sportmoderator bei und er ist die ganze Zeit in seiner Sportmoderatorstimme. Das ist genau der Humor, den diese Inside Amy Schumer-Gags, diese Inside Amy Schumer-Sketche haben.
Das kam so aus dem Nichts, diese Szene. Ich dachte so, was wollen die mir denn jetzt damit sagen?
Es ist ja dieses amerikanische Ding, dass die Amis ja ständig irgendwelche Interventions machen, aber auch irgendwie Matthew Broderick als mit Gast auftritt. Das war, der Film hat ganz oft dieses Episodenhafte und es sind auch, glaube ich, wenn man die Serie ein bisschen verfolgt, sind es auch sehr viele Episoden, die sich wiederholen, beziehungsweise die in der Serie in einer Episode schon mal in einem kurzen Sketch auftauchten, die hier jetzt natürlich dann in diese 120 Minuten Film gepackt worden sind. Aber genau das ist dieser Humor, den ich so großartig finde an dem Film, dass halt ständig irgendwas ums Eck kommt, mit dem man nicht rechnet.
Ja, aber sorry, wenn ich eine Serie als Prequel zu diesem Film brauche, das muss man ja doch vorher mal sagen.
Nee, das brauchst du doch nicht.
Ja,
das funktioniert doch auch so.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand es so übertrieben dumm, vor allen Dingen diese Intervention-Szene. Ich so dachte, was wollt ihr denn von mir? Das ist nicht witzig. Ja, der Sportkommentator, okay.
Das fand ich aber schon, dass das schon aufgebaut worden ist, in dem, wie LeBron James da mit ihm umgegangen ist, dass das schon logisch war, dass der auf so eine Idee kommen würde. Ich fand, wenn dieser Film ein Problem hatte, dann war es die Regie von Judd Apatow, weil Judd Apatow-Filme sind immer 2 Stunden, 10 Minuten lang, obwohl es eigentlich 90 Minuten sein müssten, weil Judd Apatow immer drauf setzt, dass er Leute hat, die irgendwie improvisieren können, deswegen mit der Kamera immer zu lange drauf hält und die Szenen einfach nicht knackig werden bei ihm. Der hat eine unglaublich konventionelle Art zu inszenieren, die eher nach 80er-Komödien aussieht als nach irgendwas Modernem. Und also Judd Apatow ist als Comedy-Autor, der ist als Produzent, ist der fantastisch, aber er hat wenig visuelle Sprache, dem fällt wenig ein, wie man Szenen vernünftig framed, wie man irgendwie visuell erzählt, sondern er setzt einfach drauf, dass er lustige Menschen hat, die improvisieren können und es sieht dadurch halt alles auch eher nach einem Saturday Night Live Sketch anstatt wirklich nach Kino aus. Das war mein Problem dabei.
Ja, wenn es weiter nichts ist. Also, nee.
Doch.
Nee.
Ach, ich gucke mir auch noch ein drittes Mal an.
Naja, mach mal. So, Dominik, noch was?
Frank.
Habe ich nicht gesehen. Obwohl Michael Fassbender mitspielt. Okay, man sieht ihn nicht, weil er die ganze Zeit einen Pappmaché-Kopf aufhat, aber egal.
Auch mit sehr großer Verspätung gestartet. Lief vor über einem Jahr in den USA und in England, weswegen er auch schon hier leicht als DVD und Blu-ray erhältlich ist, weswegen ich fürchte, er auch nicht allzu viele Leute ins Kino ziehen wird, weil die Zielgruppe hat ihn wahrscheinlich schon gesehen, aber Frank lohnt sich wirklich. Es ist lose angelehnt an ein Musiker aus den 80er Jahren, Frank Sidebottom, der ist immer mit einem riesigen Pappmaché-Kopf auf dem Kopf aufgetreten. Und der Keyboarder dieser Band hat ein Buch über diese Zeit geschrieben, hat auch an dem Drehbuch mitgearbeitet, aber es nimmt es nur so als Set-off-Point, weil also dieser Keyboarder ist in die Band gekommen durch einen Zufall, weil der vorherige Keyboarder ausgefallen ist. Und das heißt so, ja, wir spielen heute Abend, kannst du einspringen? Ja, aber ich kenne die Songs nicht. Nee, ist egal. Kannst du C, G und F spielen? Ja, natürlich. Dann bist du in der Band. Die Band hat einen unaussprechlichen Namen, der ungefähr The Soronpft heißt, weil es dann nur noch eine Mischung aus wild aus Konsonanten ist. Und genau so verquer wie dieser Name ist auch die Musik dieser Band. Also es ist so ein bisschen so Joy Division, Post-Rock-mäßig. Sie ziehen sich dann erstmal über ein Jahr lang in Irland in eine Hütte zurück, nehmen so Nature-Sounds auf und versuchen ein eigenes Notensystem zu entwickeln. Und man merkt schon ziemlich schnell, das wird nicht so der konventionelle Musikerfilm, wo einfach nur Hürden überwunden werden müssen und dann kommen sie zum Erfolg, sondern alle in dieser Band sind eigentlich ziemlich kaputt und das bringt dieser Film auch zu einem sehr konsequenten Ende. Also es ist nicht so ein leichter Indie-Fluff, aber ist fantastisch. Also der ist ganz oben in meiner Jahrestop-Liste.
Da muss ich ihn noch gucken bis zum 25. September.
Auf jeden Fall. Also der lohnt sich sehr.
Ich gucke mal, ob ich die DVD irgendwo auftreiben kann.
Wie gesagt, es gibt mittlerweile die UK-DVD und Blu-ray gibt's relativ günstig schon bei Amazon.
Sehr gut.
Oh, 1,5 Stunden lang. Wie erfrischend.
Das ist ja fast ein Kurzfilm.
Ja, der ist auch wirklich auf den Punkt. Und der Soundtrack ist fantastisch. Also der letzte Song, I Love You All, der bleibt auch noch 3 Tage danach im Kopf. Der ist fantastisch.
Es wird Zeit, dass wieder Herbst wird, weil ich tue mich gerade total schwer, am Wochenende auf dem Sofa zu liegen und Filme zu gucken, weil ich immer denke, ey, draußen scheint die Sonne. Geh mal raus.
Ja, aber ich glaube, das ist sehr, sehr bald vorbei.
Sehr gut. Glück gehabt.
Na toll.
Endlich wieder Zeit, Filme zu gucken.
ja, Dominik, ich wollte an dich noch eine Warnung rausgeben übrigens.
Aha.
Ich würde jetzt ab morgen bis Montag das Haus nicht verlassen. Ich komme nach Köln.
Ach je.
Ach du Gott, lauf, solange du noch kannst.
Aber ihr habt ja auch eine größere Stadt. Ich gucke mir die Star Wars Ausstellung an.
Ja, die habe ich auch noch auf dem Zettel.
Und ich gucke mir die Tim Burton Ausstellung an.
Ist es eigentlich die Ausstellung, die auch schon in Amerika war?
Ich weiß nicht, ich habe sie in Amerika nicht gesehen.
Welche von den beiden jetzt?
Also Tim Burton.
Ich nehme an, es würde mich wundern, wenn in Brühl plötzlich eine eigene Tim Burton Ausstellung stattfinden würde.
Ich glaube allerdings, ist es nicht die gleiche, die ich schon mal in Paris gesehen habe, weil die war nämlich ein bisschen enttäuschend.
Das klingt jetzt geiler, als es war. Ich habe mal in L.A., im L.A. County Museum of Modern Art, da war ich zufällig gerade in L.A., aber das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, war ich in dieser Tim Burton Ausstellung, habe eine Stunde angestanden, um dann da eine halbe Stunde durchgeschleust zu werden und da waren aber so alte, das war schon wieder ganz cool, alte Highschool- und College-Hefte von ihm, in dem er Zeichnungen gemacht hat. Also wenn man halt so, ich habe irgendwie mal im Matheunterricht früher verträumt aus dem Fenster geguckt und Tim Burton hat gemalt. Deswegen ist auch aus ihm auch was geworden im Gegensatz zu mir.
Ja.
Und das konnte man da aber sehen und das war wirklich so quasi einmal das ganze Werk von Tim Burton von vorne bis hinten. Und im Giftshop hinterher, den habe ich ungefähr leer gekauft.
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung. Die habe ich auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Man hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Sie geht, glaube ich, bis Anfang Januar. Ja.
Vielleicht sollte ich auch nochmal nach Köln.
Aber die Star Wars Ausstellung ist bald zu Ende, ne? Irgendeine von beiden war ganz bald zu Ende.
Ja, die Star Wars Ausstellung, die läuft ja auch schon seit längerem. Sie ist allerdings, also die ganze Stadt ist immer noch zugepflastert von sehr, sehr schlecht gemachten Yoda-Collagen. Ich gehe aber auch fest davon aus, dass sie da nochmal in die Verlängerung gehen, weil das war bei der Harry Potter Ausstellung am gleichen Ort war genauso.
Wieso habt ihr in Köln immer so geile Ausstellungen und wir in Berlin nicht?
Die haben auch in Köln, haben sie auch Rummelbums-Clubs. Da gehen wir morgen auch hin. Ins Bootshaus. Warst du da schon mal, Dominik?
Sagt mir bisher nichts. Ich bin allerdings ja auch noch nicht so lange in Köln, von daher.
Hallo, wir haben Film Blue Moon und nicht Rummelbums Blue Moon.
Okay. Gut, Gott sei Dank gucke ich mir eine Tim Burton und eine Star Wars Ausstellung an. Das hat im weitesten Sinne was mit Filmen zu tun. So,
Glück gehabt.
Dominik, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. Du hast mal wieder das Ende dieses Blue Moons eingeläutet, fast. Roland ist noch da, mit dem reden wir auch gleich nochmal.
Alles klar.
Dominik, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Roland, Mensch, dich habe ich fast übersehen, tut mir sehr leid. Hallo.
Ja, ich kann damit leben, hallo.
Du kommst gerade aus dem Kino.
Nee, ich war heute tagsüber Fantasy Filmfest, also ganz aus dem Kino stimmt nicht so ganz, ich war danach noch was trinken.
Okay, und ich dachte nämlich, der Redakteur hat sich verschrieben, aber wenn du auf dem Fantasy Filmfest warst, dann warst du nicht in We Are Your Friends, sondern tatsächlich in Kill Your Friends.
Ich war in Kill Your Friends,
das genau. Ist diese Buchverfilmung, oder?
Das ist die John Niven-Verfilmung, genau, wo das Buch schon ziemlich geil war und der Film meiner Meinung nach bisher so mein Highlight dieses Jahr.
Ist es dieses Musikindustrie-Ding?
Ja.
Das ist so American Psycho mit Musikindustrie.
Ich erinnere mich, genau. Das war das Buch, was ich nach 20 Seiten beiseite geschmissen habe, weil ich es scheiße fand. Entschuldigung.
Kann ich auch nicht verstehen.
Aber dann erzähl mal bitte vom Film.
Also Film, in einer lustigen Nebenrolle, Moritz Bleibtreu, der da irgendwie seine Gedenkrolle an Nicht mein Tag nochmal als Musikproduzent in Deutschland auf Drogen darstellt und der Hauptdarsteller, glaube ich, Nicholas Holt, der war mal als Kind bei About a Boy, der Junge.
Der Tag der toten Ente. Der Ex-Freund von Jennifer Lawrence. Um mal ein bisschen Gossip einzustreuen.
X-Men hat er auch mitgespielt. Jack und die Bohnenranke. Oder so.
Also da kannte ich ihn her zumindest. Ja. Und,
Mad Max.
Ist halt so als schwarze Komödie mit ihm als so antisozial gestörten Typen in der Musikindustrie dargestellt, der versucht aufzusteigen, sich im Job zu halten und dabei so ein paar Leute, nicht mal so viele, umbringt. Und extrem zynisch dargestellt, extrem geil gespielt. Von der Atmosphäre her, wirkt vielleicht ein bisschen billig, aber es funktioniert noch und keine Ahnung, ist für mich so die schwarze Komödie und gleichzeitig Thriller in einem und hat mich komplett für dieses Jahr weggebombt. Also ich habe zwar Mad Max nicht gesehen, der könnte noch ähnliches Potenzial haben, aber von den Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, mein Favorite.
Ich habe jetzt gerade mal die Besetzungsliste angeguckt und die Bilder und muss diesen Film sofort sehen.
Wann kommt er denn?
Also der hat noch keinen Starttermin. Also im November startet er in England. Er läuft jetzt auf dem Fantasy Filmfest und in Toronto beim Filmfestival. Das könnte jetzt mein Glück sein. Und da spielt nämlich auch James Corden mit und Ed Skrein. Ed Skrein ist ab nächster Woche als Transporter unterwegs.
Okay.
Also der quasi da jetzt Jason Statham ablöst. Und er hat auch mal in Game of Thrones mitgespielt.
Ach ja, der hat eine eher eine ruhigere Rolle. Also als Transporter kann ich mir den nicht vorstellen. Aber ich kannte den vorher auch nicht.
Ich auch nicht, bis ich Transporter gesehen habe. Aber über den darf ich noch nichts sagen.
Na, er scheint ja nicht so schlecht zu sein.
Das stimmt. Wen spielt denn James Corden?
Der spielt so einer, der nicht umgebracht wird.
Ah, das ist schon mal gut.
Aber so der Zwischenchef Hauptrolle heißt Steven Stelfox, also der zwischendrin Chef von Steven Stelfox und am Anfang Konkurrent von ihm, Hauptkonkurrent.
Okay.
Ja, also der interessiert mich auch. Also man hat aber doch noch keinen deutschen Starttermin, ja?
Nee.
Okay. Nee. Also wenn dir das Buch gefallen hat,
ja, voll.
Es ist verdammt nah am Buch und hat erstaunlicherweise Sachen funktioniert. Also ich habe bei American Psycho auch Buch und Film und da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass der Film zum Buch funktioniert hat. Da funktioniert alles, wo ich es nicht erwartet hätte. Und man lernt ungefähr 50 Synonyme für Koks auf Englisch kennen.
Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Damit kommt man weiter im Leben auch.
Bestimmt. Also wenn einem in England sowas angeboten wird, dann weiß man, wo man dran ist.
Okay.
Hätten wir das geklärt, ja.
Super, vielen Dank, Roland, für diesen Tipp.
Gerne,
also für
gerne.
Den Filmtipp, selbstverständlich. Wir bleiben da dran. Dann einen schönen Abend, schönes Wochenende.
Ebenso.
Danke für den Anruf. Ciao.
Ciao.
Das war's jetzt aber wirklich. Jetzt ist niemand mehr in der Leitung. Das war der Film Blue Moon für den August. Richtig, Anna?
Ja.
Der nächste Film Blue Moon ist dann am 25. September.
Auch das ist korrekt?
Das ist in 4 Wochen.
Kann ich mit leben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann alle wieder anruft und wir dann über Filme reden, wie zum Beispiel Everest.
Wie zum Beispiel Everest.
Wo mir der Trailer jetzt schon auf die Nerven geht, so oft wie ich den sehe. Maze Runner 2, Fuck You, Goethe 2, Transporter, mehr fällt mir gerade nicht ein.
Night of Cups, Terrence Malick. Nicht reingehen, ganz schlimm. Also ihr könnt reingehen, aber ich übernehme keine Haftung. Daniel Brühl ist mal wieder im Kino und ich und Kaminski, eine deutsche Romanverfilmung von Daniel Kehlmann. Und dann gibt es, ich muss mich beeilen, wird mir hier gerade angezeigt, live, James Dean, Robert Pattinson, Dane DeHaan von Anton Corbijn, lief auch schon auf der Berlinale.
James Dean?
Also ein James Dean Biopic,
ach so,
wie es immer so schön heißt.
Okay.
Siehst du, nur weil ich mich jetzt so schnell machen muss, verhedder ich mich hier auch noch. Dann kommt The Visit, über den haben wir schon gesprochen, da gab's Kekse. Und dann die Woche drauf startet Pixars Alles steht Kopf, auf den ich mich ja noch richtig
endlich
groß freue. Am 1.10., aber da müssen wir dann im Oktober
Blumen
drüber sprechen.
Ach so, Mann.
Tut mir leid. Ich
so,
kann nichts
dafür. Dann hören wir jetzt am Schluss einfach nochmal Musik aus Straight Outta Compton, nämlich von NWA mit dem Song Straight Outta Compton. Eine schöne Nacht, viel Spaß im Nightflight gleich. Macht's gut.
Und das hört man.